Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ja, das war's mit dem Podcast. Die Luft ist raus, das Vorgespräch war besser als alles, was jetzt kommt, wahrscheinlich. Trotzdem, herzlich willkommen zur Folge 32 vom Rap-Stammtisch. Mein Name ist Leo, ich begrüße wie immer Torben und David, der in diesem Moment Insta-Story macht, endlich mal wieder bei uns. Und einen wunderschönen Gast. Ich begrüße den lieben Fionn. Grüß dich, Fionn.
Grüßt euch, hi. Es geht ab, es geht down.
Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute, die uns zum Podcast hören, kennen dich, glaube ich, auch so gefühlt. Mhm. Weil immerhin bist du, ja, kann man sagen, ehemaliger Chefredakteur von der Juice.
Ja.
Sozusagen der Letzte. Hm? Und aktuell, warum nicht?
Wir wissen ja immer noch nicht, wie es weitergeht mit der Juice. Das, der, ach so. Der Online-Relaunch läuft doch noch. Was lacht ihr da so?
Einjähriger Relaunch einfach. Manche Dinge brauchen Zeit.
Genau, das kannst du eigentlich drunter schreiben. Juice.de, manche Dinge brauchen Zeit.
Wir hätten eigentlich so einen Banner einbauen sollen, dass die Seite im Umbau ist, im Relaunch ist, wie das so viele Blogs früher gemacht haben.
So under construction. Ja, genau. Geil. Und dann aber auch nur, und dann aber die ganze Zeit so Beta. Also juice.beta.de, da kannst du nur richtig, da ist dann dein normaler Betrieb einfach.
Ja, ist das nicht bei 16 Bars tatsächlich so? Ich glaube, auf der Website von 16 Bars, die ist seit Jahren auf Beta.
Das schaue ich jetzt nach.
Das liegt halt daran, dass niemand die Website von 16 Bars aufrufen braucht. Die machen ja größtenteils, wenn es relevant ist, Video-Content und sonst, glaube ich, eher News-Scheiß.
Haben die in sich inzwischen auch eine App? Haben die eine App, wo die das machen?
Das weiß ich nicht.
Die haben doch auch ab und zu noch mal so Kommentare und Features veröffentlicht, aber so relativ unregelmäßig, oder? Ja, hier, der Hachi macht das doch ab und zu. Ich weiß gar nicht, ob der Hachi ausgesprochen wird. Es ist ziemlich peinlich, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Mit dem habe ich nämlich auch so ominösen Instagram-Kontakt und mehr nicht. Aber schöne Grüße auf jeden Fall. Ja, unser Kontakt ist auch gar nicht ominös. Was sage ich hier eigentlich? ich möchte eigentlich sehr viel shoutouten heute. Wir haben aber schon vor der Aufnahme Leute ausgeschautet. Aber was vor dem Podcast war, wird auch für immer vor dem Podcast bleiben, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall ominös.
Aber ja, okay. Außer es ergibt sich vielleicht nochmal spontan irgendwann, wenn das Gespräch sich darauf lenkt. Man weiß ja nicht so ganz genau.
Sagen wir einfach mal, es gibt genug Leute, die Hip-Hop- und Rap-Journalismus machen und da auch noch richtig gute Arbeit leisten. Und da können wir, glaube ich, relativ regelmäßig noch gut shoutouten.
Yeah, ja. Auf jeden.
Machen wir doch auch immer, oder? Nicht? Ja.
Doch, schon. Schön, dass ich bei euch sein darf. Warum bin ich jetzt eigentlich hier, genau?
Wir reden einfach voll gerne mit Menschen über Rap und Hip-Hop und lassen uns erzählen, was die daran gut finden und erzählen ihnen, was wir daran gut finden. Und im besten Fall gehen alle irgendwie schlauer und besser gestimmt dann damit nach Hause. So, von daher, was hast du denn gerade so gehört? Was fühlst du gerade so richtig, Fionn?
Jetzt gerade in diesem Moment müsste ich auf mein Handy gucken. Ich höre nämlich aktuell relativ wahllos Sachen. Aber letzten Freitag habe ich eigentlich fast nur J. Cole gehört. Und das Georgia Smith EP habe ich gehört. Also an Deutschrap tatsächlich letzten Freitag gar nicht so viel.
Ja, aber ich habe deinen Hot Take auf Twitter auch mitbekommen, dass Georgia Smith größer J. Cole ist.
Ja, das stimmt auch. Was aber natürlich ein beabsichtigter Hot Take war, der auch nicht so richtig funktioniert hat. Es hat nicht so viele Leute interessiert, glaube ich. Also es hat auch niemand drauf geachtet, weil alle sich auf J. Cole konzentriert haben.
Ja, aber was meinst du? Liegt es daran, dass die Leute, die es gelesen haben, vielleicht nur das eine oder das andere Album gehört haben und es so wenig Leute gibt, die beide?
Ja, oder? Also ich würde sagen, wahrscheinlich.
Ich glaube, ich habe den Tweet gefafft und ich habe keins der beiden Releases gehört.
Du hast dir natürlich den 187 Straßenbande-Sampler reingedonnert.
Ja, selbstverständlich. Habe tatsächlich, wie immer, versucht, größtenteils zu ignorieren, habe aber auf Instagram irgendeinen Schnipsel mitbekommen, dass Frauenarzt, glaube ich, auch drauf gelandet ist. Und dann habe ich mir auf Instagram, ich glaube, eine halbe Minute von seinem Song mit Bones angezogen.
Ja.
Das war interessant.
Das ist Rap-Journalismus. Halbe minütige Schnipsel auf Instagram hören und dann Hot Takes raushauen. Mhm. Liebe ich.
Schon.
Also ohne jetzt der Straßenbande zu viel Aufmerksamkeit und Raum in unserem Podcast zu geben, aber die Autos, die größtenteils in dem Video zu dem Song mit Frauenarzt rumfahren, stehen die ganze Zeit bei mir um die Ecke. Das ist so ein SLS und so ein komischer Brabus und so verschiedene andere Dinge. Immer so im Hinterhof hinter so einem Block. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, wem gehören die? Und plötzlich tauchen die in so einem Video auf. Es wird alles ominöser hier.
Ja, dann Da könnte man doch mal eine Instagram-Story bei uns machen, Torben. Schick doch mal Fotos. Das ist der Content, den Leute interessiert.
Da kannst du eine richtige Insta-Recherche machen und das vielleicht auch mit Fotos, die Leute halt von den Autos schon hochgeladen haben, irgendwie rausfinden. Ich bin neulich in so eine richtig, und mit neulich meine ich gestern Abend, in so eine Bubble abgerutscht. So eine YouTuber-Inside-Bubble, wo YouTuber dann über anderen YouTuber-Beef und so weiter reden. Und ich glaube, das war mit... Heißt der Marvin, der früher bei TV Straßensound moderiert hat? Ich glaube, der ist in diese YouTuber-Bubble abgeglitten und da habe ich mir was von seinem Kanal reingezogen. Einfach wow. Also man kann auch mit Insta-Content nochmal sehr viel YouTube und anderen Content füllen. Das ist unglaublich.
Der hat doch, glaube ich, auch mal Stefan Raab für TV Straßensound oder so interviewt, dieser Marvin.
Ernsthaft?
Oder? Ja. Also richtig mystisch einfach. Ich weiß, es ging auch gar nicht um Rap. Es ging nur das ist auch so völlig, völlig out of context, so, weil die halt einfach nur 15 Minuten Interview führen. Ist aber auch schon ewig her. Kann auch sein, dass sie über Rap geredet haben. Aber es war so völlig random Interview mit Stefan Raab.
Wirklich? Aber Stefan Raab gibt doch eigentlich keine Interviews.
Ja, für TV Straßensound macht er halt eine Ausnahme. Würdest du keine Ausnahme für TV Straßensound machen? Schöne Grüße an Davut übrigens.
Wild. Ja, liebe Grüße.
Und ich glaube, mit Stefan Raab kann man auch über Rap reden. Das funktioniert ja, schon, glaube ich.
Ein Bett im Kornfeld und so.
Mhm.
Ja. Hat ja auch relativ, hey, hier kommt die Maus. Das ist auch so ein, das ist so ein Haunting-Klassiker.
Brutal,
ich habe regelmäßig einen Ohrwurm von dem out of nowhere einfach. Auch jetzt gerade in diesem Moment wieder. hier kommt die Maus.
Aber auch, ist aber halt ein Hit so. Ja. Das kann der schon. Also, ja.
Und Wada hatte Dude da ist schon hart geflowt damals. Und Platz 5 oder sowas beim Eurovision Song Contest.
Waren die sogar. Vierter.
Ich finde, das war mir ein bisschen try too hard. So, hier kommt die Maus, das war ja so eine ehrliche Hommage an die Maus. Mhm. Und Wada hatte Dude da, war dann schon so ein bisschen so, ja, okay, ich bin jetzt hier so. Der Witzbold, der so ein bisschen Funk spielen kann, deswegen so denke ich mir jetzt lustige Catchphrases aus. So, das war so ein bisschen, da hat er mich verloren, muss ich sagen. Bei Maschendrahtzaun wurde es mir auch schon viel zu kommerziell. Das ist einfach aus, wie ich über das Übre von Stefan Raab reden, Leute. Aber Stefan, aber das ist ja auch wieder so ein Ding, was auch immer alle erzählen, so bei Helge Schneider. Ja, der ist zwar das ist total blödelig, was er da macht, aber der ist voll der krasse Musiker, ey. Und so ähnlich ist ja bei Stefan Raab auch, aber der hat ja echt ein krasses musikalisches Verständnis. So.
Das stimmt.
Liebe Grüße auch also an Stefan Raab. Es werden hier Shoutouts verteilt, ich hab's gesagt.
Und Helge Schneider bitte auch. Helge Schneider.
Oh, ja, Helge. Helge auch Hip-Hop-Affiliate, der hat auf irgendeinem Mixtape von DJ Adlib, glaube ich, es hieß Sharpshooter-Mixtape, hat er einen Shoutout gesprochen, und zwar für die TMH-Squad. Und dann sagt er, hier ist Helge für TMH, was auch immer das heißen mag. Helge Schneider ist auf einem DJ-Mixtape. Ey, Leute, auch Shoutout DJ Adlib an dieser Stelle.
Sehr korrekt von ihm, und ich kann mir direkt eine Machiavelli-Session mit ihm auch vorstellen, aber mit wem dann auf seinem Jazz-Funk drauf gerappt? Wen könntet ihr euch vorstellen?
Chelo und Abdi.
Ja.
Geht immer.
Wild. Ich mach voll den Bogen zu aktuellem Content, weil ich könnte mir Maurer vom Duo Maurer und Fred Red darauf vorstellen, weil die nämlich ein Album, das sehr von Jazz auch beeinflusst ist, rausgebracht haben vor einer Woche, glaube ich.
Ich möchte dir einen Oscar für diese Überleitung verleihen.
Ja. Endlich den
Shoutout, den vor allem auch an dich, David. Shoutout.
Ja, danke. Ja, Maurer und Fred Red sind auf jeden Fall Leute, die bekannt sind, wenn man Juice-Premieren verfolgt. Ich glaube, die haben mittlerweile 3 oder 4 Videos schon über den Juice-Kanal hochgespielt. Und ich glaube, das waren alles so Singles aus nicht zusammenhängenden Projekten. Und jetzt haben sie ein Album veröffentlicht, das über Sichtexot rausgekommen ist. Das heißt Grimus. Und das ist ein, ja, von richtig vielen Genres beeinflusstes, sehr instrumentales Album geworden, wo Maurer, das ist halt die Sängerin, Fred Red ist der Producer, Maurer singt und rappt und mixt es auch, hat mal Flow-Passagen drin, dann wird es wieder sehr melancholisch und melodisch. Und die Instrumente sind halt auch so, keine Ahnung, manchmal gibt's halt irgendwie coole Synthie-Passagen und einen dicken Beat drunter und ab und zu gleitet es halt richtig smooth dahin und es gibt wunderschöne Basspassagen, die eingespielt sind. Steckt auf jeden Fall viel musikalisches, ambitioniertes Können auch drin in dem Album.
Ja, okay, jetzt weiß ich es natürlich wieder. Du hattest den Song Jane Doe auf die Vorbereitungs-Playlist draufgepackt. Ja. Und ich bin ganz stark der Meinung, dass der auch auf die Rap-Stammtisch-Playlist kommen darf. Auch wenn er, glaube ich, ja rap-technisch erstmal gar nichts groß präsentiert, sondern dass er nur Gesang ist, beziehungsweise instrumental, oder? Erinnere ich das richtig?
Ich glaube, bei Jane Doe, ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass da ein bisschen rumgefloat wird, aber es gibt andere Songs, die noch stärkeren diesen Hip-Hop-Bezug haben, auf jeden Fall.
Der Song hat mich auf jeden Fall in der Playlist auch krass irritiert, so, weil es musikalisch in eine völlig andere Richtung geht. Also ich fand's nice, aber war so total in meinem Rap-Modus und dann kam da so ein smoother, melodisch komplexer Autotune.
Voll, Aber wenn wir gerade schon bei Juice-Premieren waren, du hattest beim letzten Mal schon angekündigt, dass einige Sachen über den Kanal hochgeladen werden. Und vor allem hängen geblieben bei mir ist Escape, was mir wirklich ganz gut gefallen hat. Mit dem Song, warte, irgendwas mit Geld.
Freiheit über Geld.
Freiheit genau. über Geld, ja. Freiheit über Geld und auch Liebe größer Sex fand ich auch gut. Was da auch noch in der Hook drin vorkommt. Habt ihr den auch gehört?
Über Sex, oder?
Oder über, Liebe. Genau.
Ich weiß gar nicht, ob du den als Juice-Premiere gehört hast, David, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ja, ich sag mal so, bei den Einsendungen, man muss hinhören auf jeden Fall.
Ich fand den Song auch ganz cool. Ich finde vor allen Dingen aber interessant bei dem Track jetzt, dass so, du hast irgendwie, wenn so Leute sich so auf so klassische Sample-Crate-Beatmaking konzentrieren, ist das immer so eine, das ist immer so eine Haltung, die dann dahinter steckt. So in der Liste ist jetzt auch ein ASK-Track und bei dem ist es ja ganz klar irgendwie eine fast schon politische Entscheidung zu sagen, ich benutze jetzt Sample-Beats, die auf eine bestimmte Produktionsweise einer bestimmten Zeit referenzieren. Und ich finde, bei diesem Escape-Track ist es viel mehr so eine Entscheidung nach einem für einen bestimmten Stil. Es hat gar nicht so sehr den Anspruch, dass es jetzt hier irgendwie die Kultur hochhalten will, sondern die wollen einfach für diesen Moment diesen Sound haben und beim nächsten Track ist es vielleicht was anderes. So. Und daraufhin bin ich dann so gekommen, dass es das ist ja auch so eine Phrase, die auch immer rumgeworfen wird, aber das ist so, eigentlich ist Rap erst jetzt wirklich erwachsen, weil es genau das jetzt hat, aber Rap ist jetzt erwachsen, ist auch irgendwie so eine Aussage, die auch schon seit 10 Jahren getätigt wird, deswegen Rap wird wahrscheinlich nie erwachsen, das ist der entscheidende Punkt an Rap.
Oder Rap war schon immer erwachsen.
Seid ihr erwachsen?
Oh Gott, niemals.
Das reicht.
Niemals.
Ja, das ist eine 1A starke These, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer Chapeau für diesen Zusammenhang.
Ja, nee, weil das Ding ist ja so, also zum Beispiel der ASK-Track da drin ist ja auch dieses Album mit Moloko Plus.
Mhm. Ja.
Ich kann mit der Ästhetik irgendwie nur insofern was anfangen, als dass es mich irgendwie daran erinnert, wie sich das angefühlt hat, als ich das erste Mal Fragmente gehört habe. Und ich habe irgendwie so ein bisschen es ist so eine ganze Generation von Rappern, mit denen so einen bestimmten Stil haben, die sich alle sehr doll auf Fragmente und dann noch Hasenfuß von Sir Search beziehen. So generell diese Mid-2000er P-Berg-Ecke, was ja im Prinzip auch Moloch Dilemma dann ist. Also es ist ja eine logische Konsequenz, dass A zu dem SK jetzt ein Album mit Moloch Dilemma gemacht hat. Aber ich kann es dann häufig einfach nicht für das nehmen, was es ist, sondern ich habe halt da immer Fragmente im Hintergrund. Also immer so im Hinterkopf, so dass es halt immer sich darauf bezieht. Also so, dass es so nicht mein Problem, aber das ist so ein bisschen so, ich kann das nicht ausschalten. So, wie seht ihr das? Liege ich da falsch?
Glaube nicht, dass man da sagen kann, dass du da falsch liegst, vor allem nicht, weil das auch voll eine persönliche Sache ist. Zum Beispiel bin ich viel weniger mit dem Hintergrund vertraut, muss ich halt WeWeb sagen. Da fehlen mir, glaube ich, auch einfach ein paar Jahre Alter einfach, um das so aktiv erlebt zu haben, wie du es da erlebt hast. Und safe auch halt so, wie tief man in der Szene zu einem gewissen Alter drin war oder halt auch nicht. Und dadurch ergibt sich dieser Konflikt für mich zum Beispiel gar nicht so krass. Und ich fand es an der Ästhetik zum Beispiel voll schön, dass die natürlich dadurch, dass Morloco Plus das ganze Album durchproduziert hat, dass es halt ein sehr stringentes Album dadurch geworden ist, was dadurch halt auch wieder besticht, dass es halt das Zeug konsequent so umgesetzt hat.
Nee, ästhetisch ist es auch einfach super. Also das ist gar nicht die Frage. So, es ist halt einfach nur dann so meine eigene Wahrnehmung davon. Es soll dieses ganze Werk auch gar nicht so richtig downdumpen. Ich habe den tatsächlich mal interviewt, als er noch in Münster gewohnt hat. Und dann meinte er auch, dass er nie nach Berlin ziehen wollen würde, was er dann aber einfach trotzdem getan hat. Aber die Wege sind wahrscheinlich auch einfach ein bisschen kürzer, wenn man in Berlin wohnt und eine Rap-Karriere anstrebt. Der hat aber früher auch zum Beispiel in so einer Freestyle-Battle-Geschichte Veranstaltungen, die es, glaube ich, einmal in der Woche im Amp in Münster gab. Liebe Grüße an das Amp. Ich weiß gar nicht, ob der Laden noch existiert. Da war ich aber auch ein paar Mal. Der Füfi war da auch ab und zu hier aus dem VBT-Kosmos, der jetzt bei Corndog auch ab und zu released. Der hing da auch rum, weil der in Münster studiert hat. Leute, es sind diese Rap-Facts hier.
Ja, die ganzen Zusammenhänge.
So, Soulman Cita aus Münster macht auch mit, der wiederum, und jetzt ist es hier richtig utopisch, der wiederum Mike Casper für 16 Bars interviewt hat.
Ey, alles ist verbunden.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch einfach nochmal so für alle HörerInnen von uns sagen, so, wenn ihr jetzt 80% der Namen, die genannt wurden, jetzt einfach nicht kennt, fühlt es nicht schlecht. Mir geht's auch so. Ist okay.
Sorry.
Also Casper kannte ich.
Casper habe ich schon mal gehört. Kennst du Xuxu?
Gott. Aber davon. Starke Fakten auf jeden Fall. Sage ich jetzt einfach mal.
Und gerade weil du ja auch schon meintest, David, dass es halt so voll die subjektive Geschichte ist und zu welchem Zeitpunkt man wieder so eingestiegen ist. Fionn, magst du uns vielleicht erzählen, was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Rap? Wie bist du in diese ganze Geschichte so reingekommen und so tief da überhaupt eingetaucht?
Klassische Frage, wenn man ein Praktikum bei der Juice beginnen will, dann wird man das erstmal gefragt.
Wird man das Geile ist, dadurch, dass ich ja irgendwie auch so hip-hop-journalistisch unterwegs bin, muss ich diese Frage immer nur stellen. Und jetzt merke ich gerade, dass es voll anstrengend ist, sie zu beantworten.
Ja.
Es tut mir einfach leid für alle Leute, denen ich diese Frage gestellt habe. Ich werde sie nie wieder stellen. ganz einfach, so mein Vater ist Plattensammler und hat eine Weile auch in einem Plattenladen gearbeitet tatsächlich, also in mehreren sogar und auch in Vertrieben und hast du nicht gesehen und kam dadurch relativ früh an so Rap-Sachen und hat mir dann immer so Kassetten überspielt. Das waren aber immer unterschiedliche Sachen. Es war so, ich hatte so eine Bob Marley-Kassette, so eine Rolling Stones-Kassette so und dann halt aber immer so von ihm selbst kuratiert. Und da muss man sagen, so ganz einfach, irgendwann gab es eine Kassette mit Fantastischen Vier. Das war so, das kann man im Grunde genommen so ein bisschen als den Einstieg machen. Später habe ich dann auch relativ viel Fernsehen geguckt. Und dann ich bin halt MTV-Kind und Viva-Kind so und habe sehr viel Zeit mit Musikvideos gucken verbracht. Ja, und und da lief halt zu dem Zeitpunkt dann halt so Ende der 90er lief dann halt also so Tupac, Puff Daddy und dann auch so schön die ersten Deutschrap-Sachen, so Freundeskreis, Afrop, bla. Und da, ich bin so gesehen mit Fantastische Vier quasi kindlich aufgewachsen, so, aber du hast ja als Kind noch nicht so einen dezidierten Musikgeschmack und ich bin ganz klar Kind des ersten Deutschrap-Hypes, also 99, 2000, 2001, so, das ist so, wo so Bambule rauskommt, Freundeskreis, dieser ganze Krempel, diese Eimsbusch-Sachen auch. Und dann auch später Berlin, MOR und sowas. Das ist exakt der Moment, wo ich mich anfange, sehr intensiv mit Hip-Hop zu beschäftigen. Ich bin mit dem Hype gekommen.
Aber jetzt, wo du das sagst, so muss ich mich auch daran erinnern, dass ich, mein Vater hatte auch, hat vielleicht jetzt nicht im Plattenladen gearbeitet, hat sicherlich auch nichts mir Kuratiertes zusammengestellt, aber ich erinnere mich auch daran, dass er hatte auf jeden Fall auch eine Fanta 4-Kassette, obwohl er auch jetzt so an und für sich jetzt auch nicht also mit Rap hat er überhaupt nichts am Hut, sondern auch eher so Genesis und Pink Floyd und so ein Kram eher hängen geblieben. Aber die Fanta 4 hat er trotzdem haben und irgendwie dann, ich weiß auch nicht, wann man dann anfängt, aber irgendwie als 6-7-Jähriger hat man dann doch irgendwie dann lieber Fanta 4 gehört als Genesis.
Ja.
So, und hat sich lieber das mal rausgegriffen, ne?
Da kann man aber eine schöne Überleitung machen, denn ich habe irgendwann für mich festgestellt, es gibt so drei Bands in meiner musikalischen Prägung auf deutscher Seite, die extrem wichtig waren, was ich irgendwie so jahrelang gar nicht reflektiert habe. Und das ist einmal die Fantastischen Vier, die Toten Hosen und die Prinzen.
Oh.
Ich habe tatsächlich das Album Das Leben ist grausam, was ja jetzt irgendwie gerade neu aufgelegt wird mit verschiedenen Duettpartnern, habe ich tatsächlich auf Kaufkassette von meinem Opa geschenkt bekommen und ich besitze sie noch. Also hier, es ging schon immer um Tapes, Mane.
Komplett geil. Ich kann mich übrigens auch erinnern, auch in der Kassettensammlung meiner Eltern war tatsächlich dieses Prinzenalbum mit dabei, weil ja auch das Cover relativ herausstechend ist und sowas. Das habe ich auch noch im
Blick. Mal gucken, wie es aussieht.
Ja, ist doch dieses Rosane mit dem Frosch, der so einen Butterkeks in der Hand hat oder sowas, ne? Genau,
das haben die ja jetzt auch wieder aufgegriffen bei den neuen Versionen.
Was ist denn auf der neuen drauf? Ist es auch wieder der Butterkeks mit dem Frosch? Also sind ja fünf Frösche sind es, ne?
Ja, da ist einfach, ja gut, für Millionär ist es ein Frosch, der ein sehr großes Dollarzeichen umklammert, aber auch vor Rosan im Hintergrund.
Ja, genau, also wir wollen ja über den Boss-Tune sprechen von Millionär Echo Fresh und von Prinzen Echo Fresh und Motrip. Das ist aber auch schon nicht die erste Hip-Hop-Version von dem Track, ne? Das wisst ihr?
Natürlich, ey, so, bastelt dein Hengst, Mann, Berliner Schnauze.
Ich muss gestehen, ich wäre so gerne Millionär von Bastelt dein Hengst ist halt super charming, super charmant und für seine Zeit auch super frech, auch total geil, dass er das gemacht hat, weil er hatte ja vorher immer so ein bisschen so dieses Übergangster-Image und da dann so plötzlich so eine ironische Brechung reinzubringen, so, da ist ja auch so eine geile Line drin, ich musste mir sogar 1 Euro für ein Eis leihen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich will reich sein, das ist super süß und super relatable und das halt aus dem Mund von so einem Agro-Dude, das war schon geil, es war schon, wundert mich auch, dass es nicht so wirklich ein Hit geworden ist, so da, also es
war, auf jeden war, Fall.
Also, dass es so nicht so Top 10 gegangen ist, so mein Blog-mäßig oder so.
Das hat auf jeden Fall das Potenzial gehabt damals. Und ich weiß noch, wie auch die Videos oder gerade zu dem Berliner Schnauze-Album und auch das Video zu dem Millionär-Song dann auf Viva Plus oder irgendwie so andauernd Heavy Rotation hatte und so. Also, ich erinnere mich noch gut an das Album. Das ist, glaube ich, eins der ersten Deutschrap-Alben, die ich mir sogar gekauft habe damals. Ich weiß gar nicht genau.
Na klar.
Aber das ist halt das Ding, so dieser Song muss sich halt jetzt mit diesem Track da und dem Original messen, so, und Shoutout Sebastian Krumbiegel, aber der verliert einfach. Also, ich hab nicht mal den Motrip-Part mir angehört, weil ich nach dem Echo-Part schon die Faxen dicker hatte, so.
Also, es ist. Der von Motrip ist ein bisschen besser als der von Echo. Also, ja, er macht's einfach viel galanter, finde ich, als Echo, aber ich verstehe die Schmerzen bei dem Echo-Part, der macht den Song am Anfang schon sehr kaputt.
Ich verstehe auch die Kombination nicht. Ich verstehe, weil sowohl Echo als auch Motrip, ich würde jetzt nicht sagen, sie sind Millionäre, aber ich glaube, sie haben ihre finanziellen Schäfchen mit ihrer Musik so ein bisschen ins Trockene bringen können. Ich hätte es eher gefeiert, wenn da andere Leute drauf gewesen wären. So der Sebastian Krumbiegel war ja, glaube ich, auch auf dem letzten Danger Dan Album, also nicht das Klavieralbum, sondern das davor. Und ich hätte eigentlich eher so dann so eine antikapitalistische Brechung irgendwie cool gefunden, wenn sie dann halt die Antilopen oder so da reinholen, so. Und die dann erstmal sagen, warum es nicht erstrebenswert ist, Millionär zu sein oder so. Also das ist irgendwie so ein Twist fehlt mir da. Und das ist halt so, es ist halt auch ein stabiler, okayer Echo-Part, aber irgendwie, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so ein Ding, wen können wir noch featuren? Und dann aber gerade bei so einem Key-Track sowas Liebloses irgendwie, ich weiß nicht, mir hat's einfach nicht so gefallen. Ich fand's irgendwie vom Move her nicht nachvollziehbar.
Ja, genau, habe ich auch genau so wahrgenommen. Und auch Motrip irgendwie hat mich wieder an ganz typische alte Zeiten erinnert. Und das ist reimtechnisch auch alles unfassbar sauber, aber er lässt die anderen sich halt verändern und bleibt so, wie er ist. So auch von den Aussagen her. von daher, ja. Ja, verstehe ich voll. Das wäre viel spannender gewesen, das irgendwie nochmal so ein bisschen zu drehen oder da nochmal einen anderen Twist mit reinzubringen.
Ja, safe. Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Pitch gewesen, den du mal Danger Dan per Mail hättest schicken können. Hättest du noch kleines Gehalt für klar machen können. Aber ich habe überlegt, warum diese Combo so aufgetreten ist, beziehungsweise habe ich das gestern schon mit einem Freund diskutiert, dass eigentlich Echo und Motrip total zu den Rappern zählen, die sich so einer bisschen älteren bürgerlichen Bubble angeschlossen haben und geöffnet haben. Echo macht ja ab und zu Sachen auch, die in Richtung soziales Engagement gehen und arbeitet mit irgendwelchen Bundesministerien oder ähnlichem zusammen, macht dann halt politische Sachen. Motrip ist halt so im Privatfernsehen zu sehen und macht so bei Shows mit. Ich finde, es passt halt voll in diese Richtung, weil die, glaube ich, damit auch nochmal richtig Publikum abholen und ja, einfach ein Feld erschließen, was halt Modus Mio-Rapper nicht bespielen können.
Ja, da hast du recht, das stimmt. Aber das hätte man auch irgendwie anders lösen können, dass es dann halt nur Motrip oder nur Echo ist, so, also zwei Multiplikatoren in dieser Richtung. Oder, ja. Oder von mir aus, ich verstehe sowieso auch diesen ganzen, also ich finde es irgendwie cool, dass sie halt irgendwie dieses Album mit jungen Leuten oder halt einer anderen Generation irgendwie auflegen. Aber auch das ist mir irgendwie dann zu, obwohl ich habe da gar keine abgeschlossene Meinung zu. Ich habe irgendeinen Scheiß gequatscht jetzt und jetzt fällt mir aber der Gedanke gar nicht mehr ein. So, ich hab da noch nicht so eine richtige Meinung zu. Ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll. Wie findet ihr das denn? Ne?
Oh, sehr gut. Ich merke, du bist genau angekommen beim Rap-Stammtisch. Ausgezeichnet.
Ich weiß nicht, ich glaube, das Ding ist, also das dieses, ich sag mal jetzt, Remix, das Album, ich sag's einfach mal so, ist jetzt auch noch nicht ganz draußen, oder? Das sind jetzt nur so einzelne Songs irgendwie. Also ich habe auf jeden Fall den mit Mine gehört. Mhm. Wo mir halt auch nur dazu eingefallen ist, dass ich das Original irgendwie jetzt auch nicht so krass im Ohr hatte und der Song mir dann so irgendwie, boah, mich nicht so abgeholt hat insgesamt. Mhm. Und ja, bei diesem Millionär-Song dachte ich so, also meine Meinung war dann so, ah Mensch, ich habe lang keinen Echo-Part mehr gehört. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlecht, wie ich es erwartet hatte, sage ich mal.
Ja.
Aber ja, aber jetzt, wo du mir quasi diesen Flow ins Ohr gesetzt hat mit, ja, man hätte eine ironische Brechung machen können, wenn Antilopen drauf sind oder von mir aus auch Disaster oder PTK oder so. Das wäre schon, ja, geiler gewesen.
Ja, es hätte ja auch Fat Tony sein können, der, oder noch geiler, wenn irgendwie jemand extrem viele Schulden gehabt hat, so, was weiß ich, so Sammy Deluxe hat da irgendwann mal gerappt, der ist irgendwie Steuerschuldenmillionär und hatte da irgendwie Struggles mit dem Finanzamt, so. Das wäre ja auch irgendwie witzig, wenn dann irgendwie einer kommt und dann erzählt, dass er Schwierigkeiten mit dem Finanzamt hatte, dass es überhaupt nicht geil ist, Millionär zu sein, weil du ständig so viel Scheiße zahlen musst und sobald du irgendwie ein Komma übersiehst, sitzt du schon im Knast, weil der Betrag so hoch ist, so. Also irgendwie, das Feld ist total geil, aber da passiert halt nichts bei diesen beiden
Parts. Das hätte auch so eine ganz bestimmte Zielgruppe auch nochmal angegriffen, immer so viel Steuern zahlen hier.
Naja. Uli Hoeneß gefällt das.
Ja, so, genau.
Das ist halt ja, da kannst du ja dann auch wieder argumentieren, so dass da ein völlig neues Publikum erreicht wird. So Rap von Millionären für Millionäre. For us, by us. Oh, wow, oh, okay, ich glaube, das solltet ihr rausschneiden.
Finde eigentlich ganz gut. Muss übrigens anmerken, was mich gerade so gar nicht überzeugt. Ich bin auf dem Spotify-Profil der Prinzen und da sieht man auch direkt, das Leben ist grausam, das Album mit dem rosanen Hintergrund. Die haben aber bei den neuen Singles einen ganz leicht anderen Rosaton genommen. Die haben nicht die Farbkombo übernommen. Es sieht absolut scheiße aus, wenn das so nebeneinander steht. An der Stelle völlig versagt, meiner Meinung nach.
Ich weiß gar nicht, Tom, du hast bestimmt auch noch eine Meinung zu den Prinzen, oder? Beziehungsweise zu den Songs.
Also ich habe bisher noch nicht so viele davon gehört und
doch.
Meine Meinung jetzt gerade, ja, wirklich, es ist, wenn sie wenigstens die Reihenfolge geändert hätten, wenn wenigstens zuerst der Motrip-Part und dann der Echo-Part gekommen wäre.
Aber das wäre so menschlich gewesen. Dann hätte man die ersten 30 Sekunden streamen können mit gutem Gewissen und hätte den Echo-Part nicht anhören brauchen, aber der Stream zählt trotzdem.
Sind im Social Media und Spotify-Game noch nicht so ganz angekommen.
Ja.
Ich fand aber die Idee gerade auch ganz nett. Ich weiß nicht genau, wer die gerade gesagt hat, mit PTK auf dem Song, mit den Prinzen zusammen.
Ja, das habe ich gesagt. Puh. Ja, weil es würde halt so die ironischen Brechungen auch einfach passen. Mhm. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass PTK die Prinzen, glaube ich, auch cool finden würde. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl.
Ja, aber wer findet die Prinzen denn uncool? Also, ich habe so ein bisschen auch über die, ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, das ist ja eigentlich auch so die, ich glaube, mir fällt spontan keiner ein, das sind ja auch so die ersten gesamtdeutschen Popstars, so nach dem Mauerfall sind das ja so, ich kenne sonst niemanden, der nach der Mauer aus dem Osten kam und so berühmt geworden ist. Die meisten Leute, die vorher in Westdeutschland Fame waren, die waren halt auch schon, also die waren anders Fame, so es war jetzt, ich glaube, das ist auch eine Weile so ein bisschen, glaube ich, durch die Medien damals getragen worden, das weiß ich aber nicht, da war ich noch zu klein für, dass halt eben genau das, sie halt so ein bisschen zeigen, Deutschland ist eine Einheit. Ja, aber Shoutout Prinzen auf jeden Fall. Wusstet ihr, dass Inga Humper auch sehr viel auf dem Album geschrieben hat? Ich meine, es war auf dem. Die hat auf jeden Fall relativ viel mit denen gearbeitet.
Hä, schreiben die etwa nicht selber?
Doch, teilweise, aber...
aber ich glaube ja, Inga Humper ist ja quasi überall bei großen deutschen Popsongs gefühlt irgendwie die Finger drin, also...
Ja, aber zu Recht. Also ich weiß nicht, ob es Inga oder ich weiß nicht, ich verwechsel die immer. Inga Humpe ist, glaube ich, die von Zweiraumwohnung, ne? Und Annette ist dann die, die Ich und Ich zum Beispiel auch produziert hat, ne? Sehe ich das richtig?
Es gibt zwei Humpes?
Ja, die Humpe-Zwillinge, Humpe und Humpe, haben auch eine Band gehabt. Leute.
Ach so, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte es andersrum im Kopf gehabt, aber mystisch.
Ja.
Aber kann mich auf jeden Fall auch erinnern, dass auf den CDs, die ich hatte, dass der Name, welcher hat für die Prinzen geschrieben? Annette Humpe, ne?
Ja, wenn dann Annette, dann.
Genau, dass die da immer relativ prominent aufgetaucht ist in den Credits. Hab, by the way, auch Title erwähnt, als ich den neulich interviewt habe, dass er, glaube ich, Annette Humpe geschrieben hat, dass er halt sie voll cool findet und halt auch so Neue Deutsche Welle und so Zeug einfach krass nachgearbeitet hat.
Ja.
Und dann hat er, glaube ich, einfach geschrieben, dass er ein Album in diesem Stil gemacht hat. Dann hat sie, glaube ich, auch für ein Feature angefragt, aber sie meinte, sie ist gerade von musikalischen Dingen erstmal nicht so involviert und deswegen nicht, aber sie fand es cool, sie hat ihm geantwortet.
Ja, voll nice. Das wäre ja cool, wenn da sich nochmal so eine Synergie ergibt. Ja, sie hat tatsächlich bei Das Leben ist grausam mitgeschrieben. Bei Wer ist der Typ und bei Ich will dich haben. Aber ey, Fahrrad auch einfach mega der Boss-Tune, wo ich mir gerade die Playtracklist von Prinzen nochmal angucke.
Aber der Kontrast von, wir reden über die Prinzen und du nennst es Boss-Tune. Ja, so, ich glaube, das Wort Boss-Tune ist noch nicht so ganz bei mir angekommen, aber ich werde mich schnell dran gewöhnen, glaube ich. Geht gut über die Lippen.
Wild. Ich sag mal so, Tom, du wolltest doch in den PTK-Zug irgendwie aufgreifen und dazu noch was sagen, damit wir auch mal wieder in die Rap-Ecke wirklich rübergehen können nach 10 Minuten Insights zu den Prinzen, was, to be honest, auch sehr spannend ist.
Ey, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich das neue Album feiern werde, weil ich, also schon die meisten von den Singles, die am Anfang veröffentlicht wurden, von dem neuen PTK-Album Kreuzberg und Gomorra, schon gut fand, aber ja, sie irgendwie nicht so langlebig bei mir waren. Aber den Song ADF auf die Freundschaft, den ich auch auf die Playlist mit draufgepackt habe, finde ich irgendwie ganz großartig. Ich weiß nicht, der hat irgendwie so einen Bounce, der anders ist als sonst PTK-Songs und 86 Kilohertz Beats auch oftmals haben können. Und ja, ich weiß auch nicht, fand ich einfach geil so von der Aussage her, finde ich einfach schön.
Ja, ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, das ganze Album zu hören, aber ich fand den auch ganz nett. Also auch so, ne, es ist bei so PTK habe ich ja immer so ein bisschen das Problem, dass es sehr, ich merke bei ihm immer so, er will halt auch eine gewisse Aussage auch einfach drin haben, was ich grundsätzlich auch erstmal gut finde, so, aber bei dem Song schafft es tatsächlich, dass es auch nicht so verkrampft wirkt, so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist oft so, wenn so Rap mit, ich will irgendwie noch eine gute Message rüberbringen, dass es oft ein bisschen verkrampft wirkt für mich. Ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht, aber bei dem Song hat er das tatsächlich irgendwie auch ganz gut umgesetzt, sondern es irgendwie so ein bisschen leicht darüber daherkommt.
Also die Hook ist ja relativ schnell gerappt und ich lese die einfach mal kurz langsam vor und wenn ich die langsam vorlese, vielleicht setzt dann dieser Effekt nochmal mehr ein, dass man sich so ein bisschen cringy denkt, okay, hä, was redet er da? Aber ich finde es einfach grundsätzlich gut, dass er so eine positive Message damit reinbringt. Wenn er in der Hook rappt, für mich zählt nur dein Herz und der Platz, wo es liegt, ob es schlägt, so wie meins, im Takt der Musik, ob du nett und korrekt und wie ehrlich du bist und ob du dieselben Werte vertrittst, die Farbe egal, die auf deiner Haut ist. Hauptsache ist, dass du authentisch auftrittst, gute Vibes bringst, open-minded, womit du willkommen im Kreis bist. Ja, habe ich so ein richtiges Hip-Hop-Gefühl bekommen. So der Kreis, mach den Kreis auf.
So auch open-minded ist ja eigentlich so ein Wort, was so eher so in den 90ern von deutschen Rappern benutzt wurden. Es gibt ja so massive Töne, ich bin jung und open-minded. Also generell diese Haltung, so dieses, ja, schon fast Hippie-eske, scheint...
Daran habe ich auch gedacht.
Anders Hippie-eske der 90er, oder...
generell ans Hippie-esker, als die Zeit einfach nur vorgelesen wurde. Die hat auf jeden Fall diesen Touch drin gehabt, dass es halt auch auf Menschen sich beziehen kann, die nicht nur diesen Hip-Hop-Gedanken darin lesen, finde ich. Aber auch das ist ja open-minded, das passt ja voll.
Ich find's total Hip-Hop. Also das ist auf jeden Fall, das war jetzt die Line für die Kultur diese Woche, würde ich sagen.
Mhm. Nice.
Ich bin aber generell auch, da kann man auch gleich anschließen an den anderen Track, der noch in der Liste war, nämlich von Anzu, passt da nicht rein.
Mhm.
Habt ihr da reingepackt, da ist ja auch diese EP erschienen. Wie hieß sie nochmal?
Polarität.
Auf jeden Fall auch sehr nice. Was ich super toll finde, also was ich super begrüße, ist einfach so der Fakt, dass da auch auf dem Song und ähnlich wie bei PTK jetzt mit dem Open-Minded-Ding, dass so mit so einer mittelständischen Herkunft gar nicht mehr hinterm Berg gehalten wird. Also dieser Anzu rappt ja auch auf dem Track, ich hab Abi, weil ich schlau bin. Das ist auch geil.
Ja.
So. Das finde ich irgendwie cool, dass ich das halt mittlerweile nicht mehr ausschließen muss, nur weil ich irgendwie die Oberstufe besucht habe, dass ich jetzt automatisch der Streber bin. Das war ja irgendwie eine ganze Weile irgendwie so ein Ding, dass so entweder bist du cool oder du hast halt Abi. Und es ist irgendwie jetzt wie dann offensichtlich wieder okay unter jungen Rappern, dass man dann doch den einen oder anderen Schulabschluss gemacht hat. Nicht, weil jetzt irgendwie Schule eine tolle Institution ist, aber ich finde sowieso auch verwunderlich, da kann man aber irgendwie jetzt auch ein anderes Fass aufmachen, warum eigentlich ein Abitur im Rap so verpönt war. Hängt natürlich irgendwie mit dem Herkunft der Rapper zusammen, so, aber eigentlich ist es ja total die neoliberale started from the bottle, the hustle, struggle is real, bis ich den Schein hab. Ist es ja eigentlich total so eine Institution, die man so als Rapper so lässig durchlaufen müsste, was sie ja jetzt auch tun. Sie haben Abi, weil sie schlau sind. Das ist ja so ein bisschen jetzt, also sie drehen das ja gerade alles um. So jeden Kalle macht ja auch keinen Hehl daraus, dass er Abi gemacht hat. So hat, glaube ich, auch mal gesagt, er hat einen hohen Abi-Schnitt gekriegt, ne? Also niedrigen. 1-0 oder sowas. Wisst ihr da was? Wie hoch ist jeden Kalles Abi-Schnitt? Aber er hat das, glaube ich, in irgendeinem Interview. Er hat das in irgendeinem Interview erwähnt, dass sein Abi-Schnitt nicht so schlecht ist.
Ich finde, du könntest mal eine Gastfrage bei Yelm auf jeden Fall dazu einreichen. Ich glaube, die würde gut kommen.
Ja, stimmt. Ich wollte auch schon 20 Gastfragen bei Yelm einreichen. Der fragt auch ab und zu. Shoutout Yelm auf jeden Fall. Aber ich mach's einfach nie. Ich find's gut und ich find's auch sehr erfrischend. Sehr, sehr nice auch, dass er dann irgendwie auch sagt, was war das irgendwie? Es fängt um 8 an, ich komme trotzdem später oder so.
Mhm.
Also er kommt auf jeden Fall sophisticated zu spät. Ich bin auch zu spät gekommen ständig, aber weniger sophisticated. Wie wart ihr so in der Schule? Seid ihr auch zu spät gekommen?
Tendenziell eher nicht. Das ist halt das Dorfproblem, weil wenn du den Bus verpasst, dann kommst du nicht 10 Minuten zu spät, sondern dann kommst du halt einfach erst zur 5. Stunde. So.
Geil.
Da kannst du auch zu Hause bleiben.
Aber Facts, halt, das Ding ist halt auch einfach, das ist mir dann in späteren Stufen mal passiert, und weil dann irgendwie das Kurssystem halt triggert, wirst du dann auch nicht mehr so krass eingetragen, weil die Essen haben sich mitbekommen und der zweite kontrolliert gar nicht mehr, und dann hast du halt 3 Stunden umsonst. Nett. Pro-Tipp.
Ey, aber das lässt mich tatsächlich nochmal einen Bogen zu Bastelt dein Hengst zurückspannen, weil der hat doch Rap braucht kein Abitur damals ganz lautstark rausposaunt.
Stimmt.
Und dann gab's damals aber schon die Gegenbewegung von dem guten Fabian Römer. F.A. hat doch dann Rap braucht doch Abitur oder irgendwie so. Also
Rap braucht doch Abi.
Ja.
Ja,
damit war das Thema dann auch durch, warum das dann verpönt war.
Ich erinnere mich an eine doppelseitige Anzeige in der Juice, wo Bastelt Hengst Straßenabitur, so ein Zeugnis hatte, so da stand dann Straßenabitur drüber, und dann anstelle von den Fächern waren da so Rapper aufgelistet und die haben dann von ihm Bewertungen bekommen, wie ihr Straßenabi ist, so. Und dann hing da so Curse, Doppelpunkt, 0 Punkte, Afrop, 0 Punkte. Also ich weiß jetzt nicht, nee, Afrop ist ja auf dem Album auch tatsächlich drauf. Auch ein geiler Song. Die haben ja dieses Brrr-Stickem von...
Ja!
Hier, wie heißen die denn noch? Jetzt ist hier Hip-Hop... ich weiß nicht, ob es Beastie Boys ist, glaube ich Fat Boys oder so, aber ey, bitte nicht, bitte Torch, wenn du das hörst, nicht erschlagen, weil mir jetzt der Name dieser Band nicht einfällt, aber die haben diesen Oldschool-Track da so rearranged, auch richtig krass eigentlich, so dieses, auch dieses Afro-Feature war mega aus The Order Nowhere und trotzdem mega on point. Anyway, auf jeden Fall erinnere ich mich sehr gut an dieses Straßenabitur von Bassultan Hengst. Und er hatte natürlich 15 Punkte. Das wollte ich noch dazu sagen. Alle anderen halt null. Ich glaube, Harris war auch drauf. Der hat dann so gerade noch so 8 bekommen oder so. Also da waren auch schon Nuancen. Es war nicht so, dass alle durchfallen, sondern es gibt so verschiedene Formen des Durchfallens in der Bewertungsskala des Bassultan Hengst und seinem Straßenabituranspruch.
Und das hat er tatsächlich auch als Anzeige geschaltet.
Ja, ja, eine doppelseitige Anzeige war das.
Das finde ich aber schon gut.
Ja, ist es. Unglaublich. Aber generell, die Agro-Anzeigen sind ja alle sehr, sehr legendär und auch immer bewusst so auf so eine Provokation gewesen. Also die haben ja schon auch bewusst Anzeigen in der Juice geschaltet, um halt irgendwie, das ein sehr negatives Beispiel ist ja zum Beispiel, dass sie beim Debüt von Flair, Neue Deutsche Welle, haben sie, glaube ich, Release-Date gehabt. Ich weiß nicht mehr, welches war, 26. Mai oder so. Und dann war da am 26. Mai wird zurückgeschossen. Also das war dann auch schon eher so geschmacklos.
Ja, klar, ne?
Aber
das ging doch voll in die Richtung die ganze Zeit damals.
Ja, aber diese Agro-Anzeigen, das hat schon eine Tradition, dass da halt immer so ein Gag drin ist. Wir müssen jetzt eigentlich Agro outschauen, aber Agro gibt's ja nicht mehr. Nicht mehr. Ist frisch weg. Könnte eigentlich relaunchen jetzt, oder? Hat das eigentlich nicht auch jetzt so einen Vintage-Charakter für so manche? So, dass du halt jetzt so altes Agro-Merch trägst, so für, obwohl es noch zu nah dran, ne?
Bei den, ich sag mal noch 5 Jahre und dann H&M.
Genau. Irgendwelche 2005er Bushido-Merch bei H&M sehe ich eigentlich.
Jo. Das Sägeblatt auch zeitlos auf jeden Fall.
Aber wir waren eigentlich bei Anzu und seinen Polaritäten.
Ja, ich kann dir aber nur zustimmen, die EP ist super, auch wie du schon meintest, so Anzu sagt halt einfach sehr clevere Sachen, so ich finde, er beweist auch absolut, dass er schlau ist und es spricht halt immer so auch eine Art von überlegenem Witz einfach aus seiner Haltung, so wie du meinst, so er macht die Sachen schon ganz bewusst und aus ihm spricht halt auch irgendwie eine gewisse Lebenserfahrung, das lässt er ja auch in die Lyrics sehr mit einfließen und ja.
Ja, ich find's auch musikalisch einfach super spannend, weil es halt auch nicht so pretentious ist, es ist auch nicht so, ich bin jetzt hier bewusst safe. So, es gibt so ein paar Sachen aus dem Berliner Umfeld, wo ich dann halt auch manchmal denke, ja, hier so gerade so um diese Simba-Pasha-Nehm-Geschichte, da wird ja so auch so ein bisschen erwartet, dass es so ein bisschen artsy und so ein bisschen losgelöst ist und das hat für mich manchmal auch so ein bisschen so was Krampfiges irgendwo, weil man dann halt so auf Biegen und Brechen jetzt ganz unbedingt anders klingen will. Und bei ihm ist es total natürlich irgendwie. Es ist gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass da jemand sich so hinsetzt und so quasi so am Reißbrett irgendein Konzept erarbeitet, das er jetzt abstottert. So.
Und den Eindruck hast du tatsächlich bei Pashanim und Simba?
Ja, wenn man so von außen drauf guckt, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so den Reflex, dass ich das irgendwie so wahrnehme und dann höre ich es mir wieder an und dann stelle ich fest, dass ich ihnen damit auch wieder Unrecht tue. Aber das ist halt das, was sie dann irgendwie kommunizieren auch, ne? Also ich habe irgendwo letztens einen Tweet gelesen, die Schuld liegt immer beim Sender und deswegen, ich bin halt nur der Empfänger, deswegen schieße ich den Ball entspannt zurück.
Ja. Ja, und wie beruhigend das ist, wenn wir ganz klar irgendwo die Schuld abladen können.
Ja, safe.
Das ist,
Ja, DCVDNS ist auch back. Auf dem wurde ja auch schon mal die Schuld abgeladen. Habt ihr euch den Track eigentlich angehört? Bald bin ich wieder broke oder so heißt der. Ist ja so im Prinzip auch so eine Antwort auf ich wäre so gerne Millionär.
Ja, tatsächlich. Ich bin über das Video gestolpert und das hat mich hart irritiert. Also das fand ich ganz, ganz seltsam, weil er sich da er ist, glaube ich, irgendwo in Hamburg über die Reeperbahn rumgelaufen und hat so ein bisschen so Shots wie von, dieser Klassiker Dom-Problem. besser ist es. Hab keinen Bock mehr mit den Arschfickern rum. Also ich glaube, das hatte so ein bisschen diesen Vibe halt, wie er da so rübergelaufen ist. Dann teilweise noch so die Videoszenen von Schwester Eva, wie sie irgendjemanden verprügelt, noch so mit eingeschnitten. Aber dann auch, wie DCVDNS sich einfach mitten zwischen irgendwelche Obdachlosen setzt und so tut, als würde er da Crack mit denen rauchen und so. Und halt so, also fand ich sehr irritierend, fand ich sehr komisch, so die Leute da so mit reinzuziehen.
Das hört sich wie ganz normal DCVDNS-Aktion an, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ja. Ich find's nicht irritierend, ich find's irgendwie geschmacklos. Also es ist ja so ein bisschen wie diese Lars Eidinger-Geschichte da vor einem Jahr oder wann das war. Ja, dann auch einfach hart ignorierbar. Also, weiß ich. Kam nur drauf, weil es mir auch eben angespült wurde im Algorithmus. Aber das Video habe ich mir gar nicht angeguckt.
Hat auf jeden Fall gleich den Beigeschmack ein bisschen verändert.
Aber dann können wir über geschmackvollere Sachen reden, wie zum Beispiel der Song hier aus der Pussy. Von
Ja, Mann.
Also wie heißt die? Nashi 44 oder Nashi? Ich hab's gar nicht mehr im Kopf.
Ich glaube Nashi, wie die Birne.
Ja, okay. Stimmt, ja, das ist auch so ein, sie ist ja so vietnamesisch-stämmig, glaube ich, oder ihre Eltern kommen aus Vietnam oder so. Aber sie kommt ja aus der Pussy, deswegen. Aber
finde ich so geil.
Dieses, ja, mega. Also ich fand's auch genial. Er hat mich sehr erfrischt.
Ja. Total, dieser Song fängt halt an und ich denke mir am Anfang kurz, Alter, was will sie denn von mir? So ein bisschen stumpf halt auch und auch nicht so super sauber gerappt und auch die schnellen Passagen ja teilweise gar nicht so richtig verständlich.
Ja.
Aber ey, ich habe den, glaube ich, ein, zweimal gehört und habe den so im Ohr jetzt die ganze Zeit. Und ich finde, wie vor allem dann die Hook nach der ersten Strophe wieder reinkommt, das funktioniert einfach so, so gut.
Ja, ich war dann auch überrascht, dass das tatsächlich ihr erster Song ist. Also wenn man so genau hinhört und was wir ja dann auch alle tun, merkt man schon, dass da noch so die ein oder andere Kinderkrankheit irgendwie drinsteckt bei der Performance. Aber das sind ja irgendwie so Sachen, die sich halt, also es fällt nicht großartig auf. Ich glaube, das hören nur Leute raus, die sich wirklich viel mit Rap beschäftigen, die checken das dann irgendwie, weil sie eine Sensibilität haben, aber ich glaube, so der Otto-Normalverbraucher hört da auch gar nicht so genau hin, dass er irgendwie diese Betonung oder irgendwie dann als falsch liest, so, weil das ist so straight sophisticated insgesamt. Die kommt aber irgendwie aus Neukölln offensichtlich, weil sonst würde sie ja die 44 da nicht haben, aber die ist eigentlich aus Leipzig, hat irgendwie Jazz und irgendwas anderes in Leipzig studiert und dann aber abgebrochen für Rap, glaube ich. Also Rap braucht Abi, aber Rap braucht kein Bachelor. Auch okay.
Geil. Konsequent. Und das macht sie mir noch sympathischer.
Ja, aber mehr habe ich jetzt auch nicht über sie herausgefunden. Also ich kannte sie gar nicht. Ich hatte wohl irgendwie über Insta und irgendwie so kleinere Auftritte bei so Demos und so sie so ein bisschen Reichweite aufgebaut. Aber das ist jetzt so ihr Debüt-Track.
Genau, das wollte ich darauf hinweisen, weil ich fand, das hat sie halt super clever gemacht, das als ersten Song rauszuhauen. Sie hat davor, glaube ich, auch auf Insta schon so ein paar Snippets, ich glaube, mit Thriller-Videos von anderen Songs-Schnipseln einfach hochgeladen. Und dadurch kannst du dir ja eh schon ein bisschen Community aufbauen und kannst halt zeigen, so wie deine Musik ungefähr klingt und wie du rappst. Und ich habe zum Beispiel die Single halt entdeckt, an der Stelle Shoutout an Promo von Monalina, weil da wurde sie halt weiterempfohlen und für sie Werbung gemacht im Endeffekt, darauf hingewiesen. Und keine Ahnung, gerade bei Artists, die halt den ersten Song raushauen, finde ich schon sehr nice, diese Mails im Pressefach zu haben, weil dann hat man halt wirklich die Chance, halt als erstes irgendwie die Leute auf dem Schirm zu haben. Und dafür, finde ich, haut der Song halt perfekt rein. Das ist halt ein sehr gelungenes Debüt, weil Leute auch.
Also ich finde es auch krass. Das ist aber auch wieder so diese Leipziger Feministen-Bubble, ne? Also auch da, wo irgendwie Ebo kommt ja auch aus dieser Ecke. Und Hengame hat, glaube ich, auch in Leipzig studiert, wenn ich das richtig sehe. Also irgendwas scheint da im Trinkwasser zu sein, was dazu führt, dass Leute aus Leipzig dort feministisch radikalisiert werden und dann in die Popkultur vorstoßen. Könnt ihr das unterstützen?
Ja, das ist der, was noch passiert. 4 Jahre Leipziger Trinkwasser sind in meinem Körper.
Ah, deswegen. Können wir das irgendwie abfüllen und in Berlin verkaufen? Ich glaube,
wir sollten es halt eher in Dresden verkaufen. Wäre vielleicht besser.
Oder so. Ich glaube euch.
Da kauft es halt niemand, weißt du?
Okay, wow. Ja, komm, ein anderes Ding ist ja auch, dass der Song von Dexter und DOS 9, Schengen, Schengener Raum oder Schengen-Raum. Ich muss sagen, da komme ich halt deswegen drauf, weil ich mit jemandem aus Dresden, der Dexter interviewt hat, gesprochen habe. Schöne Grüße an Laura. Und die wusste zum Beispiel gar nicht, und ich weiß auch gar nicht, ob das, warum das nicht so bekannt ist. So, es wird bei Dexter ja irgendwie immer gesagt, so ja, der Produzent, der jetzt Rapper ist. Also die Geschichte ist auch schon ein bisschen älter jetzt, so ist so eigentlich beim letzten Album schon so ein bisschen auserzählt worden. Aber irgendwie spricht immer keiner darüber, dass der Dexter im Jahr 2008 ein Album mit Jacques Schur aufgenommen hat, namens Schelle. Bei Wortsport ist es erschienen, wo Dexter nicht nur die Beats gemacht hat, sondern auch ganz normal gerappt hat. So, die waren halt ein Rap-Duo. So, der war halt ein produzierender Rapper oder rappender Produzent, wie auch immer. Die hatten auch ein dreiseitiges Interview in der Juice und die hatten auch ein sehr cooles Video. Das nannte sich Morgenrot. Kann man jetzt googeln und YouTuben. Es wundert mich auch ein bisschen, dass es irgendwie damals so untergegangen ist, aber es war wahrscheinlich einfach musikalisch einfach gar nicht die Zeit für so eine Art Sound. Aber es wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass der Typ halt einfach vor 15 Jahren schon Rap-Tracks released hat, so, und das dann irgendwann sein gelassen hat, um jetzt so quasi als der erfolgreiche Produzent es nochmal mit Rap zu versuchen und dann aber eben mit so einer ironischen Brechung. Also das Album, was sie da gemacht haben, das hatte auch Witz und Gag, so, aber es war schon eher so ein Vorstoß, wirklich als Rapper jetzt auch akzeptiert zu werden. Und das hat nicht so gut funktioniert, weswegen er sich dann auf die Producer-Seite so ein bisschen verschlagen hat, weil er da ja irgendwie erfolgreicher wurde und das halt irgendwie vielleicht auch so mehr in seinem Metier dann lag. Er hat ja dann auch noch andere Dinge getan, zum Beispiel studiert. Also Rap braucht plötzlich wieder Doktortitel. Hat er eigentlich einen Doktortitel? Musst du einen Doktortitel machen, wenn du Medizin studierst? Ich habe keine Ahnung, Alter.
Nee, brauchst du nicht.
Und ich muss sagen, ich find's irgendwie komisch, dass da immer keiner drüber redet. So, aber ihr wusstet das auch nicht, oder?
Ich wusste das nicht, nee.
Oh. Also ich sag mal so, ich habe Dexter im Zuge des letzten Albums, wo ja das Narrativ vor allen Dingen war, Arztkittel an den Nagel hängen und als Rapper und Producer komplett wirtschaftlich auf einen Bein durchstarten.
Young Boomer hieß es, ne?
Genau, selbst da bin ich nicht, also da haben wir ein bisschen drüber geredet, nicht so über dieses Rapper, nachdem er Produzent war, sondern eher, wie beide Seiten sich ergänzen und so. Und da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, wie er halt Anfang in der Kultur gehabt hat. Und da ging es auch schon ein bisschen ums Rappen, aber über das Album haben wir da auch überhaupt nicht gesprochen. Das war auch fernab von meinem Schirm.
Das Album heißt Schelle.
Ist halt auch ein ungünstiges Timing mit 2008.
Mhm. So. Es ist benannt nach einem Alkoholiker aus Heilbronn, wenn ich mich recht erinnere, der auf dem Album, glaube ich, auch vertreten ist. Also Alkoholiker weiß ich nicht, auf jeden Fall so ein, ja, irgendwie jede Stadt hat ja irgendwie so einen bekannten Lump, so in so einem kleineren Rahmen, und der ist das dann da. Ja, ist jetzt politisch nicht korrekt, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe übrigens auch eine andere These, fernab von Rap. Es gibt irgendwie in jeder Stadt und in Berlin gefühlt in jedem Park immer so ein Dude, es ist ein Dude, der oberkörperfrei auf einem komischen, spacigen Mountainbike rumfährt, mit so mega dicken Reifen meistens, so eine Bluetooth-Box anhat, wo so super schlechte elektronische Musik läuft, und dann ist der meistens auch völlig knülle oder drauf und fährt da aber die ganze Zeit alleine im Kreis rum. Kennt ihr? Ihr wisst ganz genau, wen ich meine, oder?
Ja,
was ist das für eine
Subkultur? Ich kenne ihn leider nicht.
Was ist das für eine Subkultur? Aber wo kommen die her? Aber die gibt's einfach überall. Ich möchte wissen, in welcher Bubble die sich aufhalten.
Ich habe sie diesen Sommer bei mir in Moabit und der Umgebung jetzt schon mehrmals gesehen. Sie haben sich zu so einer Art Rudel zusammengetan.
Oh, wow, ich hatte gedacht, die sind immer alleine unterwegs.
Ey, die sind richtig im Rudel unterwegs und allem auch so mit richtig fetten Lowrider-Fahrrädern. Also es sieht auch irgendwie geil aus, wie die da so rumfahren. Aber sie sahen schon alle sehr stramm aus und die Musik war auch sehr entsprechend so, keine Ahnung, wie sowas entsteht.
Ja, das hatte ich mich dann nämlich auch gefragt. Da hat so der Kulturwissenschaftler in mir hat dann irgendwie versucht zu forschen, aber ich müsste mich dann mit denen unterhalten und die sind ja häufig nicht ansprechbar, weil ihre Musik so wahnsinnig laut ist, dass sie sowieso eigentlich gar nicht empfänglich für irgendwelche Gespräche sind.
Ja. Ich sag's mal so, falls jemand dazu mehr weiß, slidet uns in DMs oder in Fionns DMs.
Ja, bei Fahrradfragen wahrscheinlich immer direkt erstmal an August Bembel wenden. Grüße an in dem Moment.
Oder an die Prinzen. Ja.
Oder an die Prinzen.
Oh Mann, ey. Ey, bei mir in Charlottenburg ist es noch nicht angekommen, aber ich hab vorgestern erst diesen, den kennt ihr wahrscheinlich auch, irgend so einen, ich weiß nicht, würde sagen türkischstämmigen Mann, der auch immer auf dem Fahrrad rumfährt und irgendwie so mindestens so 3 Transparente um sich rumhängen, immer auch so mit Megafon irgendwas sagt und ich weiß auch nicht, was seine politische Agenda ist, weil es alles so klein geschrieben, dass man es auch im Vorbeifahren safe nicht lesen kann. Mhm. Den habe ich schon öfter gesehen. Der hat sich in Charlottenburg schon mal verirrt. Die anderen noch nicht.
Nice.
Würde gerne mal tauschen. Das hört sich auch gut an. Naja. Wie sind wir jetzt darauf eigentlich gekommen?
Übers Radfahren. Ich weiß es nicht mehr. Ich fahre gerne Rad. Ja, ansonsten habt ihr ja auch noch Tracks da reingepackt.
Du hast vor allem auch noch Tracks reingepackt, für die wir noch gar nicht gesprochen haben, ne?
Ey, und da möchte ich mich direkt bedanken, mich nochmal an Enoch erinnert zu haben mit dem Song, den du draufgepackt hast. Denn jetzt gerade frisch, glaube ich, erst rausgekommen, das Ghetto-Pop-Album.
Ja.
Richtig nice. Ich habe direkt jetzt vorhin nochmal schnell reingehört, sind ein paar gute Sachen mit dabei.
Das stimmt, es ist auch irgendwie wahnsinnig untergegangen. Ich weiß gar nicht, ob da bei Juice oder so noch was zu stattfindet, weil das eigentlich auch so ein Juice-Künstler auf jeden Fall war, der so...
Safe, es werden Gespräche geführt, aber keine Ahnung, ich habe ja auch schon geschrieben, wie es zeitmäßig aussieht. Das heißt, das findet vielleicht auch erst im Sommer und so weiter statt.
Okay. Ich finde es unterhaltsam, dass er auf dem Song, den ich da ausgewählt habe, etwas macht, das ich so noch nie vorher im deutschen Rap gehört habe, nämlich er zitiert völlig ironiefrei 1000-mal berührt von Klaus Lage.
Ja, Mann.
Und ich meine, das ist auch ein Boss-Tune, safe. Kannst du mir sonst was erzählen, Alter?
So. Das ist nochmal ein ganz anderes Level als Prinzen, muss man schon nochmal zugeben.
Ja, wow, Alter. Das ist schon der Stadion-Shit, ne?
Ja, da kommen nicht nur positive Gefühle hoch bei dem Tune, aber ja.
Was nicht positive, was ich nämlich gar nicht wusste, was ich dann aber auch gecheckt habe, ist, auf 1000-mal berührt spielt Dieter Dehm das Keyboard, was den Song jetzt natürlich dann rückwirkend ein bisschen auf jeden Fall diskutierbar macht, so, aber auf jeden Fall Grüße an Enoch, dass er diese Dinge in mir ausgelöst hat und dann ich jetzt hier vor Problematiken stehe, von denen ich gar nicht wusste, dass die Probleme sein würden.
Okay. Willst du noch mal kurz erklären, wer Dieter Dehm ist?
Nein.
Also für mich ist es so ein Grund, warum ich Schwierigkeiten habe, die Linke zu wählen.
Sagen ja, genau. So. Also Dieter Dehm ist, ich weiß nicht, muss man Dieter Dehm erklären? Dieter Dehm ist eigentlich ein Liedermacher, Musiker, der unter anderem bei der Klaus Lage Band mitgespielt hat und noch einige Dinge mehr und ist aber auch mit Heinz-Rudolf Kunze, glaube ich, relativ viel unterwegs gewesen. Und so 80er Jahre, Peak, Neue Deutsche Welle, Kommerz-Shit, so, das ist eigentlich so ein bisschen sein Claim to Fame, wenn ich das jetzt grob schlechtig zusammenfasse. Und der war aber auch immer aktiv in Parteien, also parteipolitisch unterwegs und ist seit einigen Jahren aktives Mitglied der Linke und vor allen Dingen in Hannover da ansässig und sitzt, glaube ich, für die Linkspartei in der Bundestagsfraktion.
Ja,
in einer Bundestagsfraktion. Also so, und ja, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie großartige Diskussionen aufmachen, aber da gibt's auch die ein oder andere Problematik mit dieser Person, das kann man sich aber jetzt zusammen googeln, da habe ich jetzt keine Lust, dieses Fass aufzumachen.
Ja, lassen wir einfach so stehen, reicht auch.
Es hat Zoom gemacht.
Ja, ich wollte sagen, dass ich das, was ich bei Enoch ein bisschen bedauerlich finde, ist ja irgendwie das erste Album seit 4 Jahren. Das andere war zu schön, um klar zu sein. Das war auch ein großartiger Track. Und davor gab es, glaube ich, auch noch eine EP, Was ich do. Und da war ich großer Fan von, weil ich es irgendwie cool fand, dass er auch da den damals einen relativ neuen Sound, aber trotzdem mit ganz klarem Bekenntnis auf Berliner Rap-Tradition verbunden hat. Der hat ja dann auch so MOR-Sachen da zitiert und so gar keinen Hehl draus gemacht, dass er halt damit irgendwie sozialisiert ist. Und das hat er auf dem neuen Album, finde ich, auch nochmal ein bisschen anders gemacht. Was ich aber ein bisschen sage, ich würde sogar sagen, dass er so ein bisschen das auch vorwegnimmt, was jetzt so BHZ und Jen Kalle und so machen, dass sie halt so dieses diesen Bezug zum eigenen Kiez und zur eigenen Hood viel prominenter in den Vordergrund stellen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und das hat Enoch auf jeden Fall auch schon gemacht. Der hat, also das ist ja sehr stark Schöneberg-Wilmersdorf. Ich weiß gar nicht genau, der kommt, glaube ich, eigentlich aus Steglitz, aber der wohnt auf jeden Fall, hat auf jeden Fall damals in Schöneberg gewohnt. Und ich finde, dieser Lokalkolorit ist da so, schwingt die ganze Zeit bei diesem Album mit und auch bei den Sachen, die er sonst macht.
Ich habe eher nochmal den Aspekt jetzt rausgehört, als ich angefangen habe, in das Album reinzuhören, wie sehr er immer noch selbstzerstörerisch drauf ist.
Ja.
Und wie authentisch und ehrlich und irgendwie auch ungeschönt er das oftmals darstellt. Und dann gleichzeitig aber immer wieder auch so Inhalte kommen wie mit seiner Familie und seinem Sohn, die er da jetzt, die da jetzt einen wichtigen Teil seines Lebens auch ausmachen. Mhm. Und wir haben uns ja vorhin auch schon über sind wir irgendwann erwachsen unterhalten. So, der Song heißt mit 40 dann erwachsen. Und ich finde das voll geil, weil ich habe mich auch oft gefragt, so wann bin ich erwachsen genug, um zum Beispiel ein Kind in die Welt zu setzen? Und wann würde ich mich da irgendwie bereit zu fühlen? Und habe immer so das Gefühl gehabt, warte, ich werde ja mit 40 dann erwachsen. Ne? Dann komme ich irgendwann an so einen Punkt, wo ich da diese Zuversicht hätte, sowas zu tun. Mhm. Und ich finde es dann super spannend, einem Künstler zuzuhören, der ja über diesen Punkt quasi hinaus ist, das einfach gemacht hat, eine Familie zu gründen, dessen Leben teilweise trotzdem auch immer noch vollkommen durch ist und ja, es aber trotzdem alles irgendwo vereint und alles ja sehr authentisch irgendwie dann so in seine Kunst reinpackt, und das imponiert mir sehr.
Ja, sehe ich genauso. Ich find's auch krass, dass er halt so ungeschönt damit umgeht, aber er sagt so, das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen der Charme, der ihn ja auch immer ausgemacht hat, dass er da so die Flucht nach vorne antritt, indem er halt einfach die Hose komplett runterlässt. Das macht es natürlich auch sehr spannend und sehr intim. Also für das Hörerlebnis eine wahre Wonne. Ich muss aber gestehen, dass ich mir auch nicht immer den Depri-Scheiß die ganze Zeit reinballern kann. Also so, das ist immer so grau in grau. Irgendwann brauche ich dann schon auch nochmal ein bisschen Sonnenschein.
Auf jeden Fall. War bei uns im Rap-Stammtisch hier in der Sendung auch ganz oft jetzt schon Thema, dass wir gesagt haben, ja, man muss so Downer-Musik auch vorsichtig einsetzen. Es muss auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was Positives mit reingestreut werden, weil wie willst du denn sonst irgendwie nochmal Hoffnung behalten?
Ja, deswegen höre ich vor allen Dingen auch Mackes, und zwar Emilia.
Der gibt dir positive Vibes.
Nee. Aber der ist ja ein positiver Song. Ich will gar nicht so sehr über den Song an sich sprechen. Ich finde die Mackes-Sachen, die bisher rausgekommen sind, eigentlich alle ganz spannend. Das ist tatsächlich der erste Song, der mich so ein bisschen irritiert. Was ich aber finde, was da auch sehr klar ist, ist irgendwie so diese Annäherung von deutschem Rap an Indie-Rock. Es war bei Mackes ja schon immer irgendwie da. Aber im Grunde ist dieser Emilia-Track hier ein astreiner Radiopop-Song. So. Und das Einzige, was es irgendwie noch an der Zugänglichkeit ein bisschen bremst, ist der etwas komplexere Text. Aber ich würde schon sagen, das ist auch irgendwie so eine Entwicklung, die erst seit 2-3 Jahren so richtig offensichtlich wird, dass so eine bestimmte Generation von Rappern, sei es jetzt Mackes, sei es Uzi U oder sei es Fat Tony, der hat ja sogar Dirk von Lutz so gefeatured, aber dass diese ganzen Anfang mit 80er Jahrgangskinder, die so ein bisschen mit Tokotronic und auch Tomte irgendwie aufgewachsen sind, so dass oder vielmehr damit konfrontiert wurden, sich immer mehr in dieses Feld reinbewegen. Ich warte so ein bisschen da auf den Moment, wo T.S. Ullmann so ein bisschen da auch wieder drauf springt, aber vielleicht ist der auch schon durch diese Casper-Geschichte.
Wollte gerade sagen.
Er scheint ja bei Grand Hotel Van Cleef eigentlich noch ein heißt es Hotel Van Cleef? Grand Hotel Van Cleef? Ja, ist das Label von ihm. Erscheint da eigentlich Rapper?
Boah, da bin ich überfragt.
Okay.
Ich habe auch keine Ahnung, wer da gesigned ist.
Kommen wir vielleicht noch. Okay. Wer ist auf dem Label von T.S. Ullmann gesigned? Aber habe ich aber tatsächlich auch gestern mit jemandem gesprochen, so dieser Song von Mackes, Emilia, ist, das könnte auch Bosse singen.
Ja, also es war auf jeden Fall auch mein allererster Reflex, als ich den gehört habe. Also wirklich diese, es
keine Grenzen mehr, auf jeden Fall zum einfach generischen Popsong, wie gesagt, abgesehen von vielleicht einfach lyrisch ein bisschen mehr Feinheiten und Tiefe, als es einfach nur so ein Popsong für den Popsong gewesen wäre, aber ja, schon krasse Verschmelzung da.
Ich finde aber,
ich weiß nicht, worauf das halt zurückzuführen ist, also ich weiß nicht, ob dein Ansatz da alles erklärt.
Ich finde halt so, dass man Bosse oder auch T.S. Ullmann so manchmal so ein bisschen Unrecht tut, wenn sie dann halt irgendwie so sagen, ja, es geht ja so ein bisschen ins Schlager-eske, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man mit Bruce Springsteen und Tom Petty sozialisiert ist und das dann auf Deutsch macht, dann kommt halt sowas dabei raus. Also man kann auch, ich finde, man kann häufig auch Bosse-Songs nehmen und sich dann vorstellen, wie Tom Petty oder Bruce Springsteen da drauf singen würde, und dann hast du ziemlich häufig eine Ähnlichkeit da, und deswegen, ich bin dem etwas wohlgesonnener gegenübergestellt, auch wenn ich es mir privat jetzt nicht anhöre, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das vielleicht auch Einflüsse sind, die Mackes irgendwie mit sich rumschleppt, aber ich weiß nicht, wie viel Tom Petty, also Tom Petty würde er wahrscheinlich, glaube ich, gerade noch so reinnehmen, weil der ja auch manchmal so ein bisschen morbid ist und auch so ganz viel mit so Bildern arbeitet, die nicht so funktionieren, so ironische Brechung, aber den Bruce Springsteen kann ich in Mackes nicht entdecken.
Nee, gebe dir safe recht, wenn dann eher irgendwas von Tom Petty. Aber wow, das sind Fragen, die hätte ich Mackes gern mal in einem Interview gestellt.
Das ist jetzt einfach hier so ins Blaue hineingesponnen.
Ist ja vielleicht noch realisierbar dann für Herbst 2021 oder so.
Wenn die ganzen Interviews nochmal geführt werden, weil man sie ja dann in Persona führen kann.
Aber safe, also gute Frage auf jeden Fall, ob das damit zusammenhängt und ob die in der Art und Weise so geprägt sind, dass sie deswegen irgendwie die Nähe zu dieser Mucke suchen. Auf der anderen Seite ein anderer Aspekt, den du gerade gesagt hast oder angesprochen hast, dass es für dich eben nicht so in Richtung Schlager geht, was halt manchmal zumindest unterstellt wird, dass es so eine Einfachheit hat. Das habe ich übrigens festgestellt bei manchen so generischen Deutschrap-Songs, die manchmal noch so eine eher billig gesungene Hook haben. Ganz oft wird dann auch eine Sängerin einfach genommen, deren Credits nicht angegeben werden oder sowas. Und das sind dann auch eher so oberflächliche Liebeslyrics. Und da sehe ich ganz oft viel mehr Annäherung an Schlager, als das halt so bei harmlosen Lieder und Songmachern sind tatsächlich.
Ja, Mann, aber auf jeden Fall die Grenzen verschwimmen super krass.
Ja, ist natürlich so ein bisschen, das Problem ist ja so ein bisschen, dass man dann immer so das Gefühl bekommt, es würde so abgeschmackt wirken.
Deswegen muss es ja gar nicht, ne? Also
ja, es ist, ich glaube halt zum Beispiel auch der Song von Capital Bra und Dieter Bohlen. das ist zwar jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht unbedingt Schlager, aber ich glaube gar nicht, dass das so ein, also natürlich hat das irgendwo auch eine kommerzielle Komponente, aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das einfach Musik ist, die Capital Bra gehört hat. So. Also ganz stumpf. Ich glaube nicht, dass er sich, sowas kannst du dir auch nicht ausdenken. So, es kommt einfach, und das kann ja dann auch nur kommen, wenn du dich tatsächlich damit irgendwie umgibst. Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Aber genauso macht Capital Bra ja dann auch wiederum Sachen, weil ich erinnere mich auch an diese Episode, wo er unbedingt irgendwie ganz heiß drauf war, jetzt irgendwie einen Song zusammen mit Helene Fischer zu machen. Und das passt ja halt von dem Kontext auch gar nicht, dass er das früher irgendwie so geahnt hätte, so, weil so alt ist sie halt auch nicht mit ihrer Musik. So. Naja, wir werden es nie so genau wissen.
Wollen wir doch über Rap reden?
Bitte, gerne.
Ja, beziehungsweise, ich meine, ey, unsere Liste, sehr, sehr viel Genre-Verschwimmung irgendwie. Wir haben noch, ich wollte unbedingt auch noch über das Pete-Album reden, weil ich da auch irgendwie finde, es ist auch ganz schwierig, irgendwie so zu fassen, was für eine Richtung es eigentlich hat. Auf jeden Fall habe ich es mir total gerne angehört und muss auch sagen, dass ich irgendwie so eine Mischung und so eine ganz eigene Art schon lange nicht mehr in der Art und Weise gehört habe und ich es deswegen auch ganz besonders fand und es als unbedingt Gehörempfehlung raushauen möchte. Und ich hatte sogar, vorhin habe ich es nochmal nachgehört und dachte so, es ist so ein bisschen wie so eine anfängliche Tourzeit, habe ich so den Eindruck gehabt.
Das ist immer ein krasser Vergleich jetzt.
Hier. Oha.
Ja, also jetzt... Junge. Und weil ich habe, weil irgendwie so die, es ist so ein ganz eigener Stil ist, wie auch bei Tour, der gibt's ja sonst irgendwie so richtig nicht so. Die Themen auch in so eine Richtung, vielleicht jetzt nicht ganz so hart, wie vielleicht die Grausachen von Tour damals vielleicht waren. Und halt aber auch eben gerappt, und das macht Tour jetzt ja nicht mehr so sehr, was ich auch sehr schade finde. Aber Pete macht Rap schon auch eben. Und ja, ich weiß nicht, ich fand's fantastisch. Hattet ihr die Chance, das zu hören, oder habt ihr auch nur den einen Song gehört, den ich da drauf geleakt habe?
Ich habe nicht alles gehört bisher. Ich habe mir aber dann noch der Song, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist auch der mit Odd John. Liebe Grüße. Ich finde es an dem Album, was ich so jetzt bisher wahrgenommen habe, finde ich es irgendwie interessant, wie da mit Emotionen umgegangen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Generation Z-Ding.
Okay, erklär mal.
Dass so mit Anxieties und Depressionen so ganz natürlich umgegangen und offen kommuniziert wird. Das ist jetzt auf dem Track mit Odd John, ist das jetzt nicht per se das Ding, aber Odd John hat auch schon solche Sachen gemacht. Das ist so ein bewusster Umgang damit, wie es einem geht, und das ist eine viel klarere Kommunikation und auch einfach irgendwie so eine Gegebenheit, die da gesetzt ist. Also es wird einfach gar nicht so, habe ich das Gefühl, in dieser Generation so getan, also man versucht nicht den Schein zu wahren, sondern man sagt einfach so, ey Leute, ich kann einfach heute nicht rausgehen, mir geht's einfach scheiße so, ich melde mich morgen wieder bei euch. Und das ist so ein Shift irgendwie innerhalb der Vorgängergeneration und der Generation davor, wo man das irgendwie noch anders kommuniziert hätte. Da hättest du nicht irgendwie öffentlich gesagt so, ey, ich habe hier gerade eine depressive Episode, so, weil auch einfach die Debatte in der Gesellschaft wahrscheinlich noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber ich fand das bei dem Album jetzt von Pete, Das Fest heißt es, glaube ich.
Ja.
Schwang das immer so ein bisschen mit, aber ich habe auch noch nicht alles gehört. So. Aber wisst ihr, was ich meine?
Ja, es passt ja auch so zu meinem Tour-Gefühl, weil bei Tour ist es ja auch so ein Thema in irgendeiner Art und Weise, beziehungsweise auch so schwere Themen, war ja damals total einzigartig, dass man sowas überhaupt bearbeitet hat, musikalisch dann auch noch. Und da, ne, ist genauso wie du sagst, fühlt sich auch nochmal vielleicht ein bisschen natürlicher an wie bei Tour, weil Tour war halt so eine ganz krasse Schwere dann auch drauf, die es dann hier nicht bis in alle Ecken hat, eben hat
auch. Ja, ne? Genau, weil es halt eben dann doch nicht so, also dieses Theatralische ist irgendwie nicht da, sondern es wird so normalisiert, und das macht es irgendwie more relatable einfach.
Ich habe letztens auch wieder im Danke-Gut-Podcast von Kashmiri Miriam Davudwandi auch den Ansatz gehört, dass man natürlich auch so ein bisschen aufpassen muss, Depressionen nicht zu romantisieren und das nicht so als so was Schickes dann vor sich herzutragen, ach guck mal, wie depressiv ich bin. Aber ich finde, das schafft er mit einer ganz eigenen Wortwahl auch irgendwie ganz gut. Und so klar vielleicht manche Aussagen dann sind und zum Beispiel so depressive Episoden auch ganz cool normalisieren. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er auch manchmal sehr kryptische Kombinationen so von Aussagen, Phrasen und Wörtern, die es auch einfach dann spannend machen, es nochmal und noch ein drittes Mal zu hören, um wirklich nochmal dann so dahinter zu steigen, was könnte er noch alles damit meinen? Also, ist schon eine coole Kombi. Hat er schon gut gemacht.
Ja, word.
Ja, Shoutout auch an Nelle, die hat ja da auch seit Wochen, Monaten, Jahren auf Twitter so ein bisschen Insights geliefert, wie die Albumvorbereitung, Nachbereitung abgelaufen ist. Deswegen auch liebe Grüße dahin.
Yes,
gute deswegen Arbeit. Deswegen war es natürlich dann auch, wenn man da so ein bisschen auf Twitter unterwegs ist, auch so eine emotionale Berg- und Talfahrt, so. Das hat's natürlich den Release dann nochmal ein bisschen schöner gemacht. Aber auch eine sehr, sehr, vielleicht ist es sogar eine ausgefuchste Marketingstrategie gewesen, die Leute einfach emotional schon vorher an dieses Album zu bonden.
Gewiss, ganz gewiss.
Nelle die Gerissene.
Da werden Marketing-Tricks ausgepackt, aber hat auf jeden Fall gut funktioniert. So, man spricht über das Album und ich glaube, viele Leute ahnen das genau wegen dem Relatablen, was ihr gerade angesprochen habt. Ich habe auf jeden Fall Bock, mir das Ganze noch reinzufahren. Ich habe bis jetzt auch nur reingehört und habe vor allem auch mitbekommen, genremäßig überfordert mich das erstmal krass. Das heißt, ich werde mir Zeit hören und das Album reinziehen und halt nicht nur nebenbei fix mit weghören, weil dafür war es dann doch viel zu andersartig, glaube ich. Aber nice.
Ja, gute Idee.
Also abfeiern kann man es auf jeden Fall. Was ich ein bisschen schade finde, ist so, aber das liegt, glaube ich, einfach an seiner Sozialisierung. Man hört schon ab und zu, dass da auch so ein VBT-Einfluss irgendwie drin ist. Es gibt so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man an so Rap herangeht. Das haben irgendwie ganz viele Leute, aber das verflüchtigt sich, glaube ich, auch mal nach einer Weile wieder. So, aber ich glaube, gerade wenn man anfängt und dann irgendwie in so einem Battle-Rap-Kontext sich irgendwie sozialisiert, ist das hast du relativ schnell diese Intonation drin. Und ich hatte die an manchen Stellen irgendwie schon noch irgendwie drin, aber kann auch sein, dass ich da mich habe blenden
lassen. Ja, ich meine, jetzt wo du es sagst, muss ich sagen, so ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, obwohl es mir in dem Moment nicht so sehr aufgefallen
ist. Ja, genau, deswegen ist es ist nicht so mega präsent, aber es schwang so ein bisschen mit. Das ist jetzt auch nicht so schade in dem Sinne so, aber so eine Weile haben ja ganz viele so gerappt, deswegen vor allen Dingen, als diese Video-Battles so groß waren, vor 10 Jahren oder wann war das? Weiß gar nicht mehr. Wann waren das? 10 Jahre, ja?
Ich glaube, die letzten größeren Sachen sind auch gar nicht so lange her. Ich glaube, er hat's ja auch gewonnen, eins der letzten.
Echt, hat er?
Oh, okay. Video-Battles. Ich meine, er hat's gewonnen. Sein, ja. 2016? Okay, irgendwie sowas vielleicht.
Oh. Ich weiß nicht, für mich war die VBT-Hochphase einfach diese Weekend-Battleboy-Basti-Zeit und das ist
genau, ja. Her. Da sind ja auch ganz viele so, dann Punch Arroganz kommt ja auch aus der Lance Butters, so 3+, da kommen ja ganz viele aus. Da so ja eigentlich auch. Der ist ja auch auf dem Album, glaube ich, ne? Auf dem Pete-Album.
Ja. Genau, ja. Ja, es haben ja viele vom Battle-Rap dann auch nochmal weggeschafft in riesig große Ferien, teilweise ja sogar auch und ich glaube, da steht da eben auch auf gar nichts im Wege in der Hinsicht.
Nee, deswegen, wir wollen ihn gar nicht in diese Ecke stecken, so, das ist ja als auch irgendwie total unfair, da ihm da so ein Label anzuhaften, auch vor 10 Jahren irgendwann mal relevant ist und jetzt nicht mehr, deswegen, also das Album hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Video-Battles zu tun.
Ja, genau.
Es hat eher was mit interessanten, eklektischen Produktionen zu tun, die aber auch andere Menschen bewerkstelligen können, wie zum Beispiel Kusogaki.
Yes, oh, sehr gut, dass du ihn auch noch mit ansprichst.
Shoutout auch an diese Überleitung.
es ist einfach dieser Überleitungspodcast hier.
Oscars werden verteilt.
Ja, du machst uns heute auf jeden Fall sehr, sehr leicht, weil ich habe das Gefühl, du übernimmst einfach alles in dieser Hinsicht. Fantastisch.
Vielleicht bin ich auch so ein Kontrollfreak und kann einfach nicht. Nee, ich habe mir einfach nur ein paar Notizen gemacht, deswegen habe ich hier den Überblick, Leute. Ich bin hier der Pod-Pro.
Ja, wie ein echter Profi, auf jeden Fall.
Aber sag, was du damit meinst. Was hat dir gefallen an den Produktionen?
Ich fand, was ich an Booty Call heißt, der Song. Gibt's eigentlich noch ein Video, habe ich nicht geguckt. Ich konsumiere auch kaum noch Videos. Das mache ich tatsächlich bewusst mittlerweile. Ich habe das früher so zum Hören, so nebenher laufen lassen, mal hingucken irgendwo anders. Und mittlerweile höre ich eigentlich nur noch und gucke mir keine Videos an, obwohl Kusogaki eigentlich immer auch geschmackvolle, coole Videos hat. So. Also es ist immer nicht nur irgendwie wo drauf gehalten, sondern mit Konzept, Gedanken und manchmal auch so ein bisschen so diese World. Ich erinnere mich da irgendwie, war ja auch irgendwie einmal so ein. Also das erste, was er gemacht hat, war dieses Ding in diesem Don Juan Center und dann das letzte war, glaube ich, mit so nackten Frauen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendeins habe ich geguckt, wo er auch so umringt ist von, glaube ich, verschiedenen Menschen, die dann irgendwie ihm nahe kommen oder so. Anyway, der Song, ich fand ihn spannend und cool, weil er nicht nur, weil er irgendwie so Two-Step- und House-Einflüsse irgendwie übernimmt, sondern das ist schon fast eine Oper, was er da produziert hat, weil der Song so viele verschiedene Stimmungen hat. So am Anfang ist es ja so ein bisschen sphärisch, dann ist dieser Beat da so und dann wird so ein bisschen mehr Rave und am Ende hast du ja so diese Passage, wo es dann so langsam wird und sich so ein bisschen so auseinanderfleddert und das sind ja völlig unterschiedliche Emotionen, die in diesen 5 Minuten da reingepackt sind und das finde ich irgendwie spannend, dass er es geschafft, das ohne irgendwie so pretentious zu machen, so dass er da halt so ein Break reinbaut so und dass es dann einfach ein anderer Beat ist, den er da hinten rangeklatscht hat, um noch eine andere Emotion zu machen, sondern er hat das so wirklich so, man könnte sagen, komponiert. Das fand ich cool.
Ja, safe. Das war für mich auch der Highlight-Track auf dem Kusogaki-Type-Beats-Planning. Genau solchen Gründen, die du gerade gesagt hast, so, weil das irgendwie so ganz speziell aufgebaut ist. Und das sind auch so die Sachen, die ich auch bei ihm mag, dass er sowas auch einfach mal macht. So, ne?
Er ist auch so ein bisschen outstanding, ne? Also hat ist natürlich auch so ein bisschen Teil seines, sagen wir mal, Images, wenn er irgendwie ein Image hat, dann halt eben so diese Artsy-Inszenierung dazu, aber das ist halt irgendwie nicht wirklich Artsy. So, es ist jetzt nicht so, es ist nicht Guggenheim, es ist aber auch nicht Lars Eidinger. Es ist irgendwie sehr, sehr eigen.
Ja, aber das spricht ja für ihn auch eigentlich, ne?
Ja, ich finde halt, dass er so ein bisschen das, was so Produzenten in Deutschland immer so ein bisschen vermissen, ist halt so die Verpackung. So, also die, das sind immer so Musik-Nerds, die sich so voll auf Beats konzentrieren, mhm, und die Beats sind einfach total geil, aber die machen sich dann keine Gedanken um die Verpackung und dann wundern sie sich, dass ihre Musik nicht gehört wird und dann kommen immer irgendwelche Leute auf Twitter an und sagen, ja, die Produzenten kriegen zu wenig Aufmerksamkeit. So, ja, weil sie sich auch nicht, sie sich auch nicht inszenieren. So, also das gehört halt dazu. So.
Ja gut, aber ja, kann man so sehen, aber ich finde, bei ihm ist es halt auch schon, er macht sich auch schon so drüber Gedanken, weil wenn er sich keine Gedanken darüber machen würde, dann würde er sich nicht mit so einer Maske irgendwie präsentieren, dann würde er nicht so viel Wert drauf legen, dass seine Sachen auch nochmal so inszeniert werden über, mhm, ein Video, weil ein Video machst du ja im Endeffekt auch nur, damit es nochmal so für eine Inszenierung da ist und so für eine Verbreitung auch sorgt. So, weißt du, wenn dir einfach nur den Beat wichtig ist, dann machst du halt den Beat und dann war's das auch einfach so.
Aber ne? ja, klar, so, nee, das ist ja auch richtig, von wegen, dass es halt, dass Produzenten da zu wenig Hack bekommen, im Gegenzug ist halt eben genau das, was du sagst, dass man halt, was ich nicht unterschreiben würde, ist zu sagen, dass man dass ein Video nur dazu dient, um einen Song noch weiter auszuspielen. Das ist schon in meinen Augen auch Teil des Kunstwerks. Also ich denke auch, dass man sich irgendwie da Gedanken drüber macht. Wenn es wirklich nur um das Ausspielen des Videos ginge, dann könnte man ja auch einfach permanent irgendwelche Performance-Videos machen, die ich persönlich übrigens für ein aussterbendes Phänomen halte. Ich glaube, in ein paar Jahren wird es nur noch sehr wenige Performance-Videos geben, weil da auch die Produktionsmöglichkeiten dann andere sind. Aber das ist halt einfach voll langweilig. Mhm. So, ich habe letztens irgendwie so ein Video gesehen von Mark Foster und Lea, die haben so ein Duett gemacht. Und das war halt so eine drehende Bühne. Und die standen da beide jeweils mit einer Band. Und der Clou war, dass, ich glaube, Mark Foster war blau und sie stand da in so einem rosa Licht oder so, oder so einem gelben Licht. Und das war so der Clou. Und ansonsten, die Bühne dreht sich die ganze Zeit und das ist halt ein ultra langweiliges Video. Und dann sitze ich da so und denke mir so, ey, ihr habt doch irgendwie so Major-Budget. Wieso ist Kusogaki, der nicht mal ansatzweise so viel Reichweite wie Mark Foster hat, in der Lage, ein geiles Video zu machen? Und er, also weißt du, so diese Verhältnismäßigkeit. Und deswegen, ich glaube, solche Leute denken schon auch immer Videos mit, weil es halt irgendwie, es ist ja auch geil, Alter. Also Musikvideos sind ja nice.
Unbedingt. Ey, und ich würde auch nicht unterschreiben, dass Performance-Videos eine aussterbende Form sind, weil einfach dieser Colors-Kanal hier auch aus Berlin schon seit Jahren da so harte Ware immer wieder neu bringt und da so gute Sachen mit dabei sind.
Aber das ist ja dann wieder inszeniert. Das ist ja geschmackvoll. Und das ist auch immer nice kuratiert. Mhm. Ist immer so wholesome. Ja. Weil du kannst auch so blind draufklicken und weißt einfach, das, was da kommt, ist cool. Ja. Ich mochte sogar den SDK-Song.
Mhm. SDK bei Colors?
Ja.
Mit Marvin Corner. Game auch und so.
Der SDK-Song ist auch, der heißt Corner, glaube ich. Und da geht's halt irgendwie, das ist so, wenn Leute nicht wissen, wer SDK ist, dann würde ich ihnen diesen Song vorspielen, weil da kommt alles drin vor, was SDK so ausmacht. Es wird über Henny gerappt, es wird über die Hecke gesprochen, es wird gecornert, so, also so dieses komplette Universum. Der ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so diese kleine Donner-Clique da aus Hamburg und so ein bisschen Ü und G-Vibes. Dieser Lifestyle, den diese Leute da so pflegen, den verkörpert er auf jeden Fall extrem gut auch. Macht auch Spaß, immer wenn ich SDK höre, habe ich so ein bisschen Hamburg-Heimweh. Also Heimweh. Ich habe ja lange Zeit in Hamburg mich aufgehalten.
Ich wünschte, die Pandemie wäre bald mal wieder vorbei, dann könnte ich mich auch öfter in Hamburg aufhalten. Ich hätte sehr viel Bock.
Ja, liebe Grüße da auch an 84.
Wow.
Jetzt. Vorlage und reingeschossen, Alter.
Es musste einfach geschehen, Alter.
Der auch in letzter Zeit oft von uns besprochen wurde, auf jeden Fall. Der gute Sachen macht.
Ja. Ich wollte gar nicht über den Track an sich sprechen. Den Track an sich fand ich irgendwie ziemlich langweilig. Ich find's aber
Limp Bizkit.
Ich habe ihn eigentlich nur reingenommen, weil ich es mag, wenn Rapper ihre Songs nach Bands oder Berühmtheiten nennen und wollte euch fragen, welche euch denn noch einfallen, weil mir ist nur noch Anna Konikova eingefallen, also deutsche Sachen jetzt. Da gibt's auf jeden Fall so ein paar und ich fände es irgendwie schöner, wenn es noch mehr gäbe.
ja, Sergio von Haiti natürlich.
Ah, siehst du?
Adriano Celentano.
Ja. Oh, natürlich.
Walter Frosch Freestyle. Und ja, das sind so die ersten Sachen, die ich am Kopf habe.
Nee, ich mag das, weil das so ein bisschen so diese Suchmaschinenkompatibilität so torpediert, weil wenn du jetzt so 8-4 Limp Bizkit googelst, dann kann halt unter Umständen noch voll der Käse rauskommen. Ich muss aber auch sagen, dass Limp Bizkit tatsächlich, also was es in Deutschland irgendwie bisher auch nicht so richtig gegeben hat, so ist so dieses New Metal Ding auf super kommerziell auszuweiten, dass das halt irgendwie von Rappern in den Mainstream getragen wird, so wie das ja in Amerika eine ganze Weile halt so um Lil Peep herum zum Beispiel genommen wurde. Da sind ja auch so New Metal Harmonien genommen worden und dann so mit Trap Beats vermischt. Und aktuell geht's in so eine andere Richtung, dass du halt jetzt, das sieht man auf TikTok so ein bisschen, dass halt dass so Rock-Kids, also wirklich Kids, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, so, also was heißt nichts mit Hip-Hop zu tun, aber die halt ganz klar nicht Rapper und nicht Hip-Hopper sind, sondern halt eher so sich so Emo-mäßig anziehen, dass die so Trap-Beats haben, wo dann auch so schwere E-Gitarren drauf sind und dann werden diese Beats aber von den Musikern bespielt und besungen wie so 90er Jahre Rock-Tracks, so fast so Shouting. Also dieses so dieses Drücken, was so eine Weile drin war. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, weil das ja, und das funktioniert auf TikTok auf jeden Fall, und es gibt irgendwie tonnenweise Rapper und RapperInnen, die diesen Sound benutzen und sich aber gar nicht irgendwie für Rap in dem Sinne interessieren, sondern Rap nur noch so als Stilmittel benutzen. Und ich frage mich so ein bisschen, wieso das in Deutschland bisher noch keiner gemacht hat, oder ist das irgendwie an mir vorbeigegangen, dass da...
Ja, vielleicht ist da wirklich an uns allen ein bisschen mehr vorbeigegangen und an dieser Stelle Shoutouts an meinen guten Freund Daniel, den Baus, der uns schon mehrmals empfohlen hat, in das Edo Saya Album X hoch 6 reinzuhören, wo, glaube ich, ganz wilde Kombinationen auch in so eine Richtung mit drauf vorkommen.
Ich meine jetzt aber nicht Rapper, die Rock machen. Also Taha hier, Keks Cool, hat das ja auch so ein bisschen gemacht.
Stimmt.
Ja. Und dann gibt's ja auch noch hier, wie heißt er denn? Tamasch, der hat auch solche Sachen gemacht. Ich meine nicht Rapper, die Rock machen, sondern ich meine wirklich so Rocker, die sich ganz bewusst dieser Rap-Ästhetik bedienen, aber sich nicht anbiedern und sagen, ich mache jetzt hier so voll den experimentellen Scheiß, sondern das ist einfach so Teil ihrer Klaviatur, die sie spielen.
Ah ja, okay.
Und das ist ja, aber Edo Saya ist ein gutes Beispiel. Auch tatsächlich jemand, den ich eine Weile überhaupt nicht verfolgt habe und dann aber irgendwann festgestellt habe, dass er ziemlich starke Sachen macht. Also es ist wirklich gehaltvoll, was da rumkommt. Und auch musikalisch finde ich es immer spannend. Aber was ich bei dem Album, was du da jetzt angesprochen hast, was mich super gehindert hat, ist, das hat ja irgendwie so 27 Tracks oder so.
Yo, das ist richtig lang und das kann halt ich mir echt einfach am Stück auch nicht ganz geben, ja, leider.
Ich auch nicht so. Ich dachte halt so, Bro, dann mach doch irgendwie zwei Teile oder so oder bring die Deluxe-Version in einem halben Jahr raus, aber das ist echt zu viel einfach. Ja.
Aber vor allem, wenn du so viel Material hast und es gibt bei Spotify und Streamingdiensten mittlerweile so clevere Arten und Weisen, seinen Content zu verteilen, dann würde ich auf jeden Fall nicht 27 Songs an einem Stück beim Deutschrap / Gitarrenmusik wird mit reingebracht, Album reinhauen. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel Edo Saya noch gar nicht so geahnt wie du und ich höre mir zumindest die neueren Singles schon regelmäßig an und ich habe noch keinen Bezug zu gefunden.
Ja, ist halt sehr, also er hat ja, also ich finde es eigentlich eine logische Konsequenz, dass er so ein bisschen so dieses Mumble-Ding weitergesponnen hat und daraus so ein Pop-Scheiß, so ein Pop-Shit gemacht. Also, weißt du, so nicht Mumble-Rap, sondern Mumble-Gesang. So. Weißt du, ich nehme den auch gar nicht so richtig als Rapper wahr, obwohl er sich wahrscheinlich selber als Rapper bezeichnet. Ich habe dafür irgendwie auch noch gar keinen Ausdruck gefunden, weil Sänger ist es ja eigentlich auch nicht.
Nee, aber gute Frage. Da solltest du auch dein Interesse als Kulturwissenschaftler einsetzen und das einfach mal erforschen und dann den prägenden Ausdruck dafür als erster in dein Paper reinschreiben, damit er von anderen übernommen wird.
Ja, genau, das ist gut. Ja, machen wir so. Abgemacht. So.
Habt ihr sonst noch Tracks, über die ihr innig sprechen wollt, oder wollt ihr einfach noch ein paar Shoutouts und Honorable Mentions verteilen?
Ja, ich will noch was raushauen, das du eigentlich auf die Liste gemacht hast, aber mir wurde vorhin irgendwie die Überleitung abgeschnitten, als wir kurz über DCV DNS gesprochen haben, wollte ich noch über gute saarländische Musik reden. denn Freche Gesellschaft haben Kapuze hat ein fantastisches Album rausgebracht. Und du hast den Song Segel ausgesucht, wo ich glaube eigentlich alle von der Gruppe irgendwie vom Label drauf sind. Den würde ich gerne einfach mal auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist hauen, wo ihr übrigens auch alle Songs, die hier irgendwie mal erwähnt wurden oder besprochen wurden, nachhören könnt. Und ich glaube, so vielfältig wie heute war sie schon lange nicht mehr.
Das glaube ich auch. Aber by the way, das kann ich übrigens, das Album Bodega, das kann ich empfehlen, wenn man Bock auf Nicht-die-Depri-Vibes hat, weil auf Bodega, da wird das gute Leben auch mit Corner-Lifestyle, aber vor allem auch mit guten Wein, mit leckerem Käse und mit bisschen Joints im Mund. Alter, da wird auf jeden Fall gut gelegt auf dem Album und es klingt ziemlich dope, was sie da veranstaltet haben, beziehungsweise was Kapuze da veranstaltet hat.
Ich habe ein bisschen reingehört, ich kannte das gar nicht so, also gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich fand's nice, dass es dass da so ein Klickencharakter zelebriert wird, der so ein bisschen so mich an so so Posse-Tracks aus Berlin aus Anfang der 2000er erinnert. So MOR, Royal Bunker, so, und weißt du, so halt auch so dieses Sprüche klopfen und dann so, das hat mir Spaß gemacht, das ist so sophisticated. Ich hatte tatsächlich so zwischendurch auch gedacht, so einer hat so ein bisschen so einen leichten Fu Manchu-Vibe, so vom Humor her auch, weiß aber gar nicht mehr wer, aber auf jeden Fall fand ich das auch sehr gelungen.
Ja.
Segel hieß der Song.
Ich lieb's auch auf jeden Fall, dass sie irgendwie so, also ich weiß irgendwie, dass sie Saarländer sind, aber es kommt in der Musik auch gar nicht so raus, außer an einer Stelle, wo Schmutz das Wort Huddel benutzt, was ich komplett geil finde, weil Huddel ist einfach absolut geiles Wort.
Was ist denn Huddel? Was ist
Huddel? Das? Ja. Wenn man irgendwie so ein bisschen Stress hat.
Okay.
So, Huddel.
Ich hatte mal eine Bio-Lehrerin, die kam aus dem Saarland, die hat immer das Becherglas, hat sie immer Pecherglas ausgesprochen, weil sie so einen starken saarländischen Akzent hatte, aber ich weiß gar nicht, ob das Classic Saarland ist. Das verbinde ich mit dem Saarland.
Grad, also fühlt sich für mich nicht authentisch an, wenn ich es jetzt ehrlich sagen würde.
Ja, aber die hatte aber so einen merkwürdigen Sprech, dass ich sie auch nicht so richtig ernst nehmen konnte. Sie hat mir irgendwann gedroht, dass sie mir jetzt eine 5 gibt und dann wollte sie so voll autoritär dabei wirken und sie hatte aber so einen komischen Akzent, dass ich ehrlich gesagt nur so ein bisschen in mich, also ich will hier auch gar nicht irgendwie Akzentshaming betreiben, aber das klang auch ein bisschen lächerlich einfach in meinen Ohren. Aber vielleicht war das gar nicht saarländisch. Ich möchte die Saarländer auch gar nicht downdumpen, weil die Rapmusik von dort ist ja offensichtlich auch unter Umständen genießbar.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Saarländern, die aktuell lieber Scheiße bieten.
Kein Shoutout an Genetik an dieser Stelle.
Ja, hier, Joshua hat doch auch bietet, anstatt Scheiße reden zu wie Kanye, sollten Genetik mal anfangen, Musiken zu machen wie Kanye. Hat auf jeden Fall einen Punkt. Schöne Grüße auch.
Schreibt euch das hinter die Ohren, Genetik. Aber Leo, es gibt, glaube ich, noch einen Moment, wo das Saarländische rauskommt. Und ich glaube, am Ende von Copacabana gibt es, glaube ich, so ein skitartiges Ende, wo einfach ein Dialog, es klingt wie ein Dialog aus einem älteren Dokumentarfilm oder einer Audiospur oder so ähnlich, wo, glaube ich, ein Verkäufer auf Saarländisch redet. Und ich finde, das passt auch gut. Voll in diesen Vibe rein.
Den muss ich, habe ich tatsächlich nicht gehört, kann ich mich schon nicht qualifiziert dafür zu äußern, mache ich nächstes Mal. Ja. Fantastisch. Ja, ey, ich finde eine großartige Folge mit sehr vielen Anekdoten, sehr viel Musik und sehr viel Spaß geht jetzt zu Ende. Ich bedanke mich bei euch allen drei, aber tatsächlich besonders viel natürlich bei Fionn. Und wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich mach's mal im ganzen Kontext dieser Folge. Shoutout bitte noch an den wunderbaren Disco-Thesen-Podcast, den ihr auf jeden Fall auch reinhören könnt.
Ja, klar.
Ja, wir haben nicht einmal Cross-Werbung für deinen Podcast gemacht. Stimmt. Shame on us.
Tatsächlich, Alter. Es ging zu viel um Rap. Disco-Thesen hat auch nicht so viel mit Rap zu tun. Das ist ein Podcast über Popmusik, den ich mit Mattes und Carina mache und wir besprechen in regelmäßigen Abständen Musik über Wir besprechen in regelmäßigen Abständen neue Releases. Manchmal sprechen wir auch über popkulturelle Phänomene wie TikTok oder auch Spotify und was da für einen Impact aus kulturwissenschaftlicher Sicht stattfinden kann oder auch nicht. Wir versuchen es so wenig wie akademisch wie möglich zu halten, driften aber dann doch manchmal schon sehr in solche Sphären um. Wie gesagt, haben auch ein paar Gäste ab und zu, die uns dann mit Expertise zur Seite stehen. Und ja, Leute denken ja bei Popmusik immer so ein bisschen, das ist so, damit meint man so Radiosachen oder so Musik, die so ein bisschen unterkomplex ist, aber Diskothesen, der Popmusik-Podcast meint eigentlich nur bei Popmusik generell alles, was zwischen Hip-Hop, Rock und Techno irgendwo durch Membrane dringt.
So ist es.
Nice. Hört rein.
Also ich muss dir gleich schon mal den, du hast dich ja selber schon quasi jetzt so ein bisschen leicht dafür entschuldigt, dass es ins Kulturwissenschaftliche abdriftet. Das ist mir zumindest beim Hören bisher nicht aufgefallen.
Ja, okay, danke. So. Nee, ein ehemaliger Auftraggeber von mir, Shoutout John von der Nachrichtenagentur Teleschau, hat reingehört und meinte, er findet's gut, aber er findet's ein bisschen akademisch.
Ja, das kommt halt manchmal bei euch raus, das finde ich auch, aber ich als regelmäßiger Hörer kann es auf jeden Fall empfehlen. Und by the way, was du vorhin zum Pete-Album gesagt hast, wie die Generation Z mit solchen Themen umgeht, das habt ihr auch in eurer letzten Folge besprochen. Ich finde, das war voll der Transfer zu dem, was ihr in der letzten Folge zu, ich glaube, Girl in Red auch schon in Ansätzen besprochen habt, auch wenn das noch einen anderen thematischen Ansatz hatte ein bisschen.
Ja, das stimmt so. Aber es ist so generell, das zeigt für mich auch, dass es einfach ein Generationsding ist. So, weil bei Girl in Red gibt's diese Themen auch. Auf TikTok sind diese Themen auch sehr stark präsent. Ich glaube, da existiert einfach so, da passiert einfach gerade ein bisschen was. Aber Leute, ich höre auch gerne euren Podcast und ich war auch es war eine Ehre, hier Teil am Stammtisch zu sein. Vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwann in ein paar Wochen an einem realen Stammtisch und nicht hier wie jetzt im virtuellen Corona-sicheren.
Oh, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Darauf freue ich mich schon. Ja, ich beende dann die Folge mit den Worten Shoutout an Fion.
Danke.
Ausruf.
Shoutout ihr. Stern. Frrr.